Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge. Willkommen im Podcast rund ums Fahrrad. Und an diesem, ich hoffe bei dir, genauso sonnigen Abend, lieber Thomas, sitzen wir hier zusammen und nehmen eine Folge Velo Home, Velo Race auf. Guten Abend nach München.
Hallo, schönen guten Abend. Auch hier scheint die Sonne.
Ja, ne? Also eben im Auto hatte ich auf dem Außenthermometer oder was ist das? Also Thermometer jedenfalls, das mir anzeigt, wie warm es draußen ist, 2 vorne stehen. Und ab dann bin ich schon direkt ein bisschen besser gelaunt. Obwohl ich im Gegensatz zu dem Kollegen, der neben mir sitzt, der meint immer, ich hätte notorisch welchen Grießkram. Stimmt ja gar nicht, ich bin ein fröhliches Sonnenscheinchen. Noch eins, an dieser Stelle möchte ich besonders einen Hörer namens Till grüßen. Er weiß, heute ist Mittwoch, der 17. Ich glaube, er weiß dann, dass er gemeint ist. Erkläre ich dir vielleicht auch ein anderes Mal. Große Ereignisse sorgen dafür, dass wir uns schneller wieder sprechen hier vom Mikrofon, als wir es sonst vielleicht getan hätten, aber es ist Klassikersaison und die letzte Sendung aufgenommen, zumindest veröffentlicht am 8., ich glaube auch am 8. aufgenommen. Das ist ja schon viel länger her, als ich dachte.
10 Tage fast.
Ja, aber es kam mir vor, als wäre es gestern gewesen. Also mir kam das Datum viel, viel kürzer vor. Wie auch immer, ist halt so. Wir nehmen heute wieder auf und das liegt natürlich daran begründet auch, dass letztes Wochenende ein weiteres Monument gefahren wurde. Und wie, möchte ich schon mal ankündigen. Und wie. Paris-Roubaix. Also alleine schon der Name spricht für sich. Paris-Roubaix. Wo fangen wir an? Also ich weiß gar nicht, ich habe mir vorher überlegt, wie viel müssen wir eigentlich erzählen, weil die meisten unserer Hörer werden es doch gesehen haben, aber dann dachte ich mir, es gibt ja auch Hörer, die uns quasi hören, anstatt es zu sehen. Mhm. Wetter. Das Wetter war, ich habe noch Nachrichten vom Start bekommen und dort hieß es arschkalt, aber eigentlich beste Voraussetzungen im Sinne von, das funktioniert schon trocken und dann später gab es auch schönsten Sonnenschein. Es hatte wohl ein paar Tage vorher noch ein bisschen geregnet oder so Feuchtigkeit zumindest auf der Straße gewesen, was dann auch dafür gesorgt hat, dass es nicht ganz so staubig ist. Auch immer von den Fahrern durchaus gemocht.
Insofern ja, ich habe heute auch noch einen Podcast gehört von jemandem, der da mitgefahren ist und der hat gesagt, morgens waren es nur 2 Grad, also die Jedermann-Version, also das Hobbyrennen, die Challenge mitgefahren ist, da waren nur 2 Grad am Start und die haben sehr gefroren.
Sag doch mal, welcher Podcast war das? Also, weil
L'Ultimo Kilometro.
Ah, Italiener.
Ja, genau. Ah, die sind da auch mitgefahren mit so einer Gruppe und ja, die fanden das sehr, sehr kalt.
Sehr, sehr, ja, also hat aber nichts damit zu tun, dass es Italiener waren. Hätte auch gesagt, es ist sehr, sehr kalt bei 2 Grad. Und aber gesund durchgekommen, die Kollegen, alles gut?
Ja, genau. Ja. Alle gut durchgekommen.
Sie haben es dir ja nachgemacht, du bist das ja auch schon gefahren und hattest auch schon deine Freude da. Ein paar Arbeitskollegen sind auch gefahren, von einem weiß ich es zumindest, liebe Grüße an dieser Stelle. Und Profirennen, beste Voraussetzungen, es ging relativ zügig. Ich konnte auch sehr viel sehen, wenn auch immer mit unterschiedlich großer Aufmerksamkeit. Erste Rennphase war so ziemlich geprägt davon, dass sich nicht wirklich so eine Gruppe absetzen konnte. Also zumindest nicht so, wie man sich das sonst vorstellt, ne? Und nach kurzer Zeit, dann eine Stunde wurde gefahren, immer noch keiner abgesetzt. Schön war die Übertragung, ARD One hat gezeigt, ne, auch die ganze Zeit, oder ab 11 Uhr, glaube ich. Das heißt, da konnte man auch schon relativ früh einsteigen. Eurosport war noch früher drauf. Ja, also erste Stunde war viele Attacken, aber niemand kam so richtig weg, kann man, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, viel Gespringe und das dauert ja eine Weile, bis man zum ersten Kopfsteinpflaster kommt, den ersten Sektor von 29. Mhm. Insgesamt sind es ja 259 Kilometer nach Trois-Villes, das ist dieser erste Sektor. Ja, und so richtig eine Gruppe ging da nicht weg. Zwischenzeitlich war mal was ganz Interessantes passiert, da hatte sich so eine kleine Gruppe abgesetzt, mit Lampard unter anderem und mit Nils Pollitt, aber auch die wurden dann wieder noch vor Ahrenberg auf jeden Fall eingeholt.
Genau, also immer irgendwie so rumgespringe, aber keiner hat irgendwie diese kritische Entfernung zwischen sich und das Feld gebracht, um dann, dass sie gesagt haben, okay, die lassen wir jetzt erstmal ziehen. Und dann hatte sich irgendwann, ich bin so schlecht mit Namen und ich weiß nicht, irgendwann war schon mal Christoph zumindest, den wir später nochmal sprechen können, hat seine ersten Platten. Also einer von dem du, den du jetzt groß auf dem Zettel hattest und den auch andere. Wir hatten ja extra nochmal eine Abstimmung gemacht hier mit Hörern, wen ihr auf dem Zettel habt. Fand ich ganz toll, interessant. Also was ihr so einschätzt und ich guck mal, ich weiß gar nicht mehr, ob überhaupt der spätere Sieger getippt wurde. Ich glaube nämlich nicht. Aber dein Favorit Christoph und auch der Favorit deines Arbeitskollegen war damit weg. Ja, den richtigen Sieger getippt. Naja, und dann kam es so, wie es irgendwie so oft bei UB kommt. Ne? Also die erste Gruppe geht, eine zweite Gruppe geht. Irgendwie sind das dann doch irgendwie so Fahrer, die man auf dem Zettel hat. Die vereinen sich dann und dann wird es nach hinten raus ein Ausscheidungsrennen. Ganz einfach und auf den Punkt gebracht.
Ja, also in Ahrenberg ist jetzt dann auch nicht so viel passiert, also zwar schon eine Vorselektion, also ich glaube Wout van Aert hatte da auch schon seinen ersten Defekt, ist dann wieder reingefahren mit Hausler zusammen, aber ansonsten ist da nicht sonderlich viel passiert und kam die irgendwann in diese, glaube ich, 65 vor Ziel war das, in diese Verpflegungszone und da hat sich dann im Prinzip schon die entscheidende Gruppe gebildet mit Peter Sagan, mit Lampard, mit Pollitt, mit
auch Van Marke.
Philipp Gilbert.
Und Van Marke. Van
Aert, genau. Mhm.
Ja, und da wusste man auch, also zumindest war für mich so der Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es für meinen Favoriten Degenkolb wirklich noch eng, aber da nochmal rankommt. Du hast wahrscheinlich sofort gesagt, alles klar, dass die Gruppe steht, den Rest kann sie nach Hause schicken. Aber ne, da war klar, okay, einer aus dieser Gruppe wird das machen. Und dann war es das Ausscheidungsrennen, wie wir es eigentlich kennen. Ne? Also so blöd das klingt jetzt also total langweilig, ne? Weil es klingt so, als wäre überhaupt nicht viel passiert. Aber es waren ja doch immer mal, also ab diesem Zeitpunkt, wo die Gruppe stand, sozusagen, ne? Also die Gruppe des späteren Siegers sozusagen, oder ja doch, ab da war das halt nur noch so ein Überleben. Also wer schafft es jetzt von denen? Und das war auch durchaus spannend und die Bilder waren toll und so weiter. Das, ne? Es gab jetzt keine großen schlimmen Unfälle oder so. Es war einfach ein Ausscheidungsrennen.
Naja, also im Prinzip nach dem ersten und zweiten Pavé-Sektor, nachdem diese Gruppe weggefahren war, konnte man noch denken, okay, so 40, 50 Sekunden, dann sind jetzt vielleicht doch noch ein paar, die hinten im Feld sind, Anführungs- und Schlusszeichen Feld, die dann einfach den Postabgang nur verpasst haben, aber dann hat man einfach gesehen, da waren schon die Stärksten vorne und die kriegen die Lücke dann auch nicht mehr zu, ja, und dann war es halt dann die Frage, der Sieger kommt aus dieser Gruppe auf jeden Fall, aber schafft es dann der König Quickstep, die numerische Überlegenheit auszuspielen und gibt es einen Fahrer, der von diesen Leuten, die da vorne sind, wirklich auf dem Pavé stärker ist als alle anderen?
Als du die Gruppe zuerst gesehen hattest, ne, als du also die Zusammensetzung gesehen hattest, auf wen hättest du da getippt? Zu dem Zeitpunkt noch.
Peter Sagan.
Ja? Ich weiß nicht, der machte schon die ganze Zeit für mich, also ne, es war jetzt schon, es wurde schon besser, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber so richtig, ich dachte kurz, Stöber, der war ja auch dabei, glaube ich, noch zum anfänglich, den hatte ich noch so ein bisschen auf dem Schirm, aber ich war so sehr erfreut darüber, wie durchwachsen die Gruppe war, ne? Also ich konnte da irgendwie für mich keinen klaren Favoriten ausmachen und in am Anfang, ich fand auch Sagan nie wieder, also tut mir leid, das klingt schon irgendwie fast wie Sagan gebäschelt, aber ist das gar nicht böse gemeint, aber auch da, er war irgendwie nicht so zwingend, wie man ihn früher mal kannte.
Ja, vor allem, wenn man das vergleicht mit der Fahrt vom letzten Jahr, also ja. Da hat er alle abgehängt und da hat man schon gemerkt in diesem Jahr, na, so bis Carrefour de Lab hätte ich eigentlich gedacht, also das ist so dieser Sektor, wo eigentlich immer die Entscheidung dann auch fällt, der letzte richtig schwierige, dass er da alle versucht abzuhängen, aber als er es da nicht geschafft hat, gut, da war eigentlich schon klar, dass Peter Sagan nicht in der Lage ist, dieses Rennen zu gewinnen.
Ich fand es lustig, ich weiß gar nicht mehr, wen ich geschaut habe, ob ich ARD geschaut habe irgendwie, ich glaube schon. Also es war dann so auch, dass im Prinzip, also Philipp Gilbert mit das Tempo vorne machte, es wurde in der ARD, glaube ich, immer so ein bisschen herbeigeredet, Nils Pollitt, der kommt von der Bahn und wenn er mit ins Stadion kommt, dann kann das noch ganz groß werden. Und zwischendurch dachte ich dann aber auch manchmal so, als er immer wieder abgehängt, also was heißt abgehängt, aber ein bisschen so Boden verloren hatte. war ich, dachte ich schon, na, die können den, also sie versuchen ihn jetzt zum Sieg zu reden, ist auch schön und gut, aber dieses muss ja unfassbare Kraft gekostet haben, immer wieder ranzufahren, immer wieder ranzufahren, immer wieder Lücke gerissen, immer wieder ranfahren. Also ich habe von Nils Pollitt an diesem Tage allergrößten Respekt gewonnen, hat er bei mir gewonnen, wie er sich da reingehängt hat, wie er gekämpft hat, wie er alles versucht hat, also wirklich immer wieder auch mit attackiert hat, das war ganz, ganz großes Kino. Muss ich einfach mal.
Naja, er war ja auch dann, glaube ich, hatte immer so eine kleine Lücke. Es war aber scheinbar nur so ein Sprinterloch, wo du immer dachtest, okay, jetzt hat er dann vielleicht doch, dann ist er am Ende. Aber er hat dann ja auch die entscheidende Attacke gefahren. Und da dachte man wirklich für einen Moment, jetzt fährt er solo zum Sieg.
Echt? Ich dachte nur so, hoffentlich ist das jetzt nicht das letzte Aufbäumen, bevor er zusammenbricht. Das ist so schön wie unterschiedlich.
Na, aber da konnte im ersten Moment überhaupt gar keiner kontern.
Ja, aber ich dachte auch, ne, bei mir wäre das eher so, okay, jetzt hat er nochmal alles reingegeben und entweder jetzt klappt's oder jetzt explodiert er und ich hatte den Eindruck, er explodiert. Aber umso, wie du sagst, ne, also das hätte jetzt auch ganz gut in die andere Richtung ausgehen können, nämlich dass er einfach wegfährt. Aber Gilbert ist natürlich auch ganz, ganz einfach, muss man sagen, einer der abgezocktesten Fahrer, glaube ich, die es da überhaupt gibt. Und dass er es dann noch geschafft hat, da wieder ranzufahren, hat uns jetzt nicht erstaunt, glaube ich. Am Ende des Tages sind die beiden dann ins Stadion gefahren. Und was hast du in dem Moment, als sie im Stadion waren, hast du da, wen hättest du da, hast du da vorne gesehen?
Ja, im Sprint ganz klar, Gilbert.
Echt? Also. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, weil so auf den letzten Kilometern, wie Pollitt immer noch von vorne gefahren ist, wie er sich umgedreht hat, das hätte man in zwei Richtungen meiner Meinung nach deuten können. Einmal entweder so komplette Angst, ne? Also so wie das, wie der Hase vorm, der Igel vorm, der Hase, naja, jedenfalls er weiter vorfährt.
Kaninchen vor der Schlange.
Genau, ganz genau. Und immer sich so umguckt und hoffentlich passiert nichts und hoffentlich passiert nichts. Aber eigentlich dachte ich mir, der hat das so total unter Kontrolle. Also der bestimmt gerade, was da passiert. Der ist derjenige, der agiert und Gilbert ist der nur reagiert.
Naja, er hat hinterher gesagt, er hat damit gerechnet, dass ihn Gilbert an dieser kleinen Welle in Roubaix da attackiert, also wo es nochmal so leicht bergauf geht. Und deshalb hat er da, ist er immer links rangefahren und hat dann immer Gilbert taxiert, aber der hat sich dann auch voll auf seinen Sprint verlassen. Und ja gut, den einzigen kleinen, ich sag mal, Vorwurf, den man ihm machen kann, ist, dass er ihm dann die Innenbahn im Sprint aufgemacht hat.
Ja, wobei ich da ehrlich gesagt von so Sprint, ne, also ich hatte immer den Eindruck, der kontrolliert das, der weiß, was er tut, ne, und das ist für mich immer ein Zeichen, dass man sich stark fühlt oder dass man sich dem anderen überlegen fühlt oder zumindestens denkt, alles klar, ich kann das packen.
Aber gut, auf der anderen Seite hat letzten Endes dann auch Peter Sagan das Rennen mitentschieden, weil Lampard hat sich dann aus dem Staub gemacht, von Peter Sagan weggefahren, weil der nicht mehr dranbleiben konnte. Ja gut, und Gilbert konnte dann die Ausrede geltend machen, Lampard kommt von hinten und deshalb hat er auch nicht mehr geführt und wahrscheinlich die entscheidenden Energien dann auch sparen können.
Ja, das wäre ja noch so der allergrößte Albtraum gewesen, ne? Dass Lampard von hinten gekommen wäre und die beiden noch überholt hätte sozusagen. Also Gilbert wäre wahrscheinlich eigennützig genug gewesen, im entscheidenden Moment dann vielleicht doch nochmal zu attackieren, aber wie du schon sagst, ne? Also er konnte da rein gewissens oder ohne irgendwelche ungeschriebenen Gesetze zu brechen, sich da dranhängen. Ich habe ja bei der Arbeit am nächsten Tag die These aufgestellt, dass Nils Pollitt eigentlich der deutlich stärkere Fahrer war, aber Gilbert einfach so viel Angst vor Patrick Lefebvre gehabt hat, dass er ihm das Gehalt der nächsten 5 Jahre versprochen hat und Nils Pollitt einfach jetzt nur noch mit dem Porsche durch die Gegend fährt und sich denkt, ich bin Zweiter, aber dafür habe ich so viel Asche gemacht. Ist vielleicht ein bisschen verschwörungstheoretisch, gebe ich zu, aber bis jetzt hat mir noch niemand das Gegenteil bewiesen.
Ja, kann auch gut sein, dass er der stärkste Fahrer an dem Tag war. Also ich dachte ihm am Anfang des Rennens, als er da schon in dieser Fluchtgruppe mit rumgefahren ist, boah, jetzt verbraucht er aber unnötig viele Energien. Also, ja.
Hat er vielleicht auch. Vielleicht waren das auch die Körner, die mir am Ende gefehlt haben, ne? Aber wenn man einfach so selbstbewusst ist und so einen starken Tag hat, dann vielleicht muss das dann auch einfach mal raus, ne? Vielleicht mal zeigen, dass man da ist, wie man drauf ist. Und vielleicht gehört das auch noch zu den Sachen, die er dann trotz seines jetzt ja schon, wie soll man sagen?
Ja, das ist ja was Cancellara so eigentlich perfekt optimiert hat während der Jahre, diesem Rennen einfach sich nie zu zeigen und dann mit einer Attacke alle tot zu fahren, sozusagen.
Ja, aber meinst du, also das wievielte, ich weiß jetzt nicht, das wievielte Paris-Roubaix war, das dritte vielleicht, dann schätze ich mal, kann er ja noch lernen, ne? Und er ist jetzt 25 und das ist ja auch ein Rennen, was eine gewisse Erfahrung durchaus...
Klar, normalerweise fährst du ja bei Paris-Roubaix in so jungen Jahren nicht da vorne rein, also
ja,
es war so ein bisschen, ja, das Alter gegen die Jugend gesiegt am Ende.
Oder die Erfahrung gegen den ungestümen Nachwuchs. So rum kann man es vielleicht auch sagen. Ne? Aber insofern, ich gucke mal gerade, also 13 ist er nicht gefahren. Ob ich das jetzt auch so die Schnelle finde. Kann sein, dass das erst seine zwei, also da war er auch nicht mit dabei.
Von wem?
Bitte?
Gilbert ist erst dreimal das Rennen gefahren.
Ich meine von Pollitt, also wie oft er es gefahren ist. Das war ja auch nicht unbedingt... Doch, Paris-Roubaix ist ja 2016. Ist er jetzt,
genau, viermal gefahren. Und also das erste Mal ist er nicht angekommen, dann 27. 2017, siebter im letzten Jahr und dieses Jahr zweiter.
Ja, immer gerne eine 2 vorne, ne? Das kann man ja, aber das ist dann ja ausbaufähig. Aber, also wirklich, Hut ab, Glückwunsch dazu. Glückwunsch auch, wenn ich es richtig gesehen oder gehört habe, wird der Vater während der Tour oder zu Beginn der Tour oder so. Kann ich auch nur gratulieren zu schöne Sachen. Also
ja, und man muss auch mal sagen, bei der Mannschaft, die sich an dem Tag sehr stark präsentiert hat. Also Marco Haller ist ein phänomenales Rennen gefahren, der in den Gruppen auch alles abgeschirmt hat für Nils Pollitt. Und ja, Pech natürlich im Finale dann auch für Sepp van Marke. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja,
der konnte nur noch auf dem größten Gang fahren und musste dann kurz vor Ziel nochmal die Maschine wechseln.
Ja, also so 2 Kilometer vom Ziel hat er, glaube ich, gewechselt, um überhaupt noch irgendwie anzukommen. Ja, das ist natürlich super ärgerlich, aber ne, was will man machen? Also passiert halt.
Hat den beiden vorne natürlich auch sehr in die Karten gespielt, dass dann hinten einer weniger war, der fahren konnte.
Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir nochmal zum, was haben wir sonst noch so an Anekdote? Also es war gar nicht so ein, also das klingt so ein total unaufgeregt gerade, ne? Also dass wir erzählen ja jetzt nicht ohne, also es sind keine großen Geschichten passiert, aber es war ein einfaches Ausscheidungsrennen, im besten Sinne des Wortes. Und das auch auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Und ja, kann man einfach nur sagen, echt sauber, alles gut gelaufen.
Schönes ja, Rennen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Philipp Gilbert ist das Rennen jetzt auch erst zum vierten Mal, glaube ich, gefahren. Und ja gut, das ist schon faszinierend, also dass der auch in Roubaix gewinnen kann. Also 2007 ist er gefahren, 52. 2018 im letzten Jahr war er dann 15. und ja, in diesem Jahr dann der Sieg. Ja, also das hätte man ihm eigentlich auch vor 6-7 Jahren überhaupt gar nicht zugetraut. Also es war ja eher ein Fahrer, der ein Ardennen-Spezialist ist. Und er hat jetzt sich mit Sicherheit einen Termin im nächsten Jahr ganz, ganz fett im Kalender angestrichen.
Ja, es war jetzt, glaube ich, sein viertes Monument, was er gewonnen hat.
Na, und der letzte Fahrer, der das meines Wissens nach geschafft hat, war Sean Kelly Ende der 80er Jahre. Und es gibt nur 3 Fahrer in der Geschichte des Radsports, die alle 5 Monumente gewonnen haben. Rick van Looy, Eddy Merckx und Roger de Vlaeminck.
Ja, also wobei ich, meinst du, das packt er noch?
Also er war in Sanremo, wenn du dich dran erinnerst, 2012 war es, glaube ich, von Matthew Haligos und Cancellara nur um ein paar Zentimeter geschlagen worden.
Ehrlich gesagt, nein, erinnere ich nicht. Klar, also es kann ja nur sein, also wenn, wie alt ist er jetzt eigentlich, Philipp Gilbert? Er ist gar nicht so alt, ne?
36.
Ja, okay, dann hat er vielleicht noch 2 Versuche, ne? Aber ich kann mir auch vorstellen, also wenn er das Ding abschießt, dann wird er sofort das Fahrrad an den Nagel hängen. Das muss und kann ja nur sein großes Ziel jetzt noch sein, in diese erlesene Gruppe
aufgenommen zu werden. Ja, aber man hat es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber er ist eigentlich der kompletteste Fahrer seiner Generation. Hat 4 Monumente gewonnen, war Weltmeister, 4-mal das Amstel Gold Race gewonnen, die Flash Ballon. Also von der Qualität der Siege kommt selbst ein Valverde da nicht ran.
Was glaubst du, das lass aber nicht den Chris hören, was glaubst du, woran das liegt, dass er nicht so dermaßen im Fokus ist oder nicht so dermaßen der Fahrer ist, der...
Naja, ich sag mal, ein altes Sprichwort sagt, große Rennfahrer gewinnen große Rennen. Also er hat wirklich die Qualität der Siege macht es bei ihm aus. Er hat 75 Siege zwar nur, das ist für so einen absoluten Spitzenfahrer vielleicht jetzt nicht so beeindruckend, die Zahl. Aber wenn du mal sein Palmarès so ein bisschen durchguckst, das ist also wirklich das Who's Who der Rennen ist dabei. wie ich es gerade schon gesagt habe, und auch zweimal beispielsweise die Lombardei-Rundfahrt gewonnen und ist einfach unheimlich vielseitig. Und dass er nicht so auf dem Schirm ist bei allen anderen, liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass er sich jetzt in den letzten Jahren spezialisiert hat auf diese, ja, Pflasterklassiker, will ich sagen, seit seinem Wechsel von BMC zu De König Quickstep oder Quickstep, was es vorher war. Und das ist ja halt auch genau der Grund, weshalb er dahin gewechselt ist. Also er wollte unbedingt diese Sammlung voll machen mit diesen 5 Monumenten und ja, da fehlt jetzt nicht mehr viel. Es hat ihm ja auch keiner zugetraut, dass er die Flandern-Rundfahrt gewinnt, aber er hat es trotzdem geschafft.
Auch interessant finde ich irgendwie, dass er jetzt auch ein Fahrer ist, ich weiß nicht, ich kann mich täuschen, aber in meiner Erinnerung ist er jetzt nie irgendwie groß mit irgendwelchen Dopinggeschichten in Verbindung gebracht worden, oder? Habe ich da...
Nee, nicht offiziell.
Ja, aber inoffiziell alle, oder? Nee, da musst du jetzt, also an welchem Punkt, was habe ich da vergessen, verpasst, verdrängt?
Ja gut, der fuhr jetzt auch mit, keine Ahnung, irgendwelchen Teamkollegen, die irgendwo im Verdacht standen.
Ja gut, aber das, also ich glaube, wenn du von Anfang der 2000er Jahre bis jetzt, also wenn du zwischen 2003 genau. und 2019 16 Jahre Profi bist, da hast du immer mal irgendwo eine Pfeife mit dem Team, ne? Also das würde ich jetzt noch als indirekt, das würde ich jetzt noch nicht so als riesenproblematisch.
Klar, es gibt ja viele Leute, die immer noch sagen, dieser Leistungssprung nach dem Wechsel von Francais Desjeux zu Lotto damals war sehr enorm, aber das kann auch einfach an diesem Teamwechsel liegen. Also
ja, klar. Auf jeden Fall bin ich auch so. Ne? Also mal eine andere Umgebung, ein bisschen professionelleres Team und so weiter. Das auch vielleicht verbunden mit einer Beförderung im Sinne von Mehrfacherfahren für ihn und so weiter. Ne? Das würde ich jetzt auch noch nicht unbedingt als so kritisch sehen.
Und ich fand ja so diese Jahre im BMC-Team fand ich so ein bisschen verschwendet bei Gilbert.
Ja, genau. Also. Ich wollte, du sagst verschwendet, ich hätte verschenkt gesagt. Ist er irgendwie nicht angekommen, ne? Also war so eine ganz komische Geschichte und er hat ja auch noch richtig viel Geld irgendwie dafür bezahlt. Dafür,
dass er hat einen ganz, ganz fetten Kontrakt bei denen. Aber man muss was sagen.
Nee, Moment. Er hat, das habe ich gerade im, nämlich hier, ich habe das mal überflogen hier. Im November 2016 wurde Gilbert zu einer Zahlung von 300.000 Euro an sein ehemaliges Team Omega Pharma-Lotto verurteilt, da er in seinem Wechsel zu BMC Vertragsbruch begangen habe. Also der hat noch dafür Geld gelatzt, dafür, dass er das Team gewechselt hat. Er selber.
Ja, wahrscheinlich, weil er einen richtig fetten Vertrag bei BMC bekommen hat. Aber er ist, das einzig Große, was er da gewonnen hat, ist, dass er Weltmeister geworden ist in der Zeit, damals in Falkenburg. Und ja, aber erst nach dem Wechsel zu Quickstep, dann hat er an die Erfolge wieder anknüpfen können. Hat man, glaube ich, auch einmal das Amstel Gold Race gewonnen und die Flandern-Rundfahrt und jetzt in diesem Jahr Paris-Roubaix dann. Aber man muss auch
also
sagen...
Also Moment, oh, stopp, ich muss mal kurz Stopp sagen, aber das kann ich auch nur sagen, weil ich hier den Wikipedia-Eintrag auf habe. Ne? Also er ist von 12 bis 16 bei BMC gefahren. Und das, was gerade passiert ist, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen oder so typisch für Gilbert. 4 Jahre ist er da gefahren, in der Zeit. Ich zähle mal auf, was er gewonnen hat. 2 Etappen bei der Vuelta, Weltmeister, 3. Etappe Vuelta, Amstel Gold Race, 2 Etappen Giro d'Italia. Murcia-Rundfahrt. Naja, okay, belgischer Meister, das lasse ich jetzt weg. Aber das sind ja, also da, mancher Fahrer würde von Glück reden, wenn er das überhaupt in seiner ganzen Karriere mal geschafft hat, ne?
Na, aber es sind ja jetzt nicht seine großen Erfolge, wie in dem einen Jahr 2011 hat er ja dieses Triple geschafft. Da hat er Amstel gewonnen, hat den Flash Ballon gewonnen und Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Ja gut, aber ne, dass man so sagt, ja, da hat er verschenkte Jahre, also habe ich auch so gesagt, ne? Also das waren so, da war er ein bisschen untergetaucht. Aber nichtsdestotrotz, auch da gab es ja Siege. Aber ja, ich fand ihn auch immer, oder finde ihn immer, ne, ein Fahrer, dem man durchaus mal so Sympathien entgegenbringt. Wie gesagt, keine direkten Doping-Geschichten, die man ihm da mal, wo man ihm ans Zeug flicken konnte.
Und in dieser Saison hat er sich aber bei den Klassikern auch ganz oft in den Dienst des Teams gestellt.
Ja, und bei dem Team, ne, also ich sehe gerade auf dem Bild in der Wikipedia, sieht er aus ein bisschen wie Lukas Podolski. Das finde ich auch sehr lustig. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn er mal an San Remo nächstes und übernächstes Jahr gesund und Vollbesitz seiner Kräfte und vor allen Dingen mit an sich sicher grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem der stärksten Teams, die Quickstep überhaupt da aufbieten kann, am Start stehen wird.
Ja, und das wäre vor allem im heutigen Radsport außergewöhnlich. Also wenn das jemand schaffen sollte bei der Spezialisierung heutzutage, ich sehe eigentlich momentan nur noch aktuellen Fahrerfeld Alaphilippe, der das schaffen könnte, irgendwann mal auch alle 5 zu gewinnen. Aber ansonsten sehe ich da jetzt auch keinen. selbst ein Valverde ist jetzt schon in einem Alter, wo man sagt, der wird es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Zumal er bislang zwar Lüttich, Bastogne Lüttich, glaube ich, viermal gewonnen hat, aber ansonsten kein anderes der Monumente hat.
Ja, ja, der hat sich, aber auch so eine Valverde-Geschichte, ne? Ihm gefällt es da, es liegt ihm und dann macht er das halt, anstatt vielleicht dann auch da, ja, die Komfortzone zu verlassen, klingt zu hart, aber weil er fährt ja eh das ganze Jahr, ne? Aber anstatt, er freut sich lieber über den vierten.
Naja, er ist ja jetzt die Flandern-Rundfahrt gefahren und da auch sehr, sehr gut gefahren.
Also das muss ja, aber das ist ja noch so mehr, ne? Also hätte er da vielleicht noch, würde jetzt zum zweiten Mal vielleicht da gefahren sein, dann wären die Chancen noch besser gewesen. Naja. Naja, naja. Was hatten wir noch? Ich habe hier verschlagen, aber ich hatte noch als Punkt in unserer Liste der andere Favorit oder einer der Favoriten. Ne? Wir hatten es eben schon mal angedeutet. Chris, nee, warte, wir haben was anderes zuerst noch auf der Liste. Die Geschichte hat mir nämlich auch jemand am nächsten Tag schon erzählt direkt. Wie spricht man ihn aus? Siskevicius?
Siskevicius, oder?
Siskevicius.
Ist ein Litauer.
Ja, mein Lettisch, Littisch, spricht man da Littisch?
Litauisch.
Mein Litauisch ist nicht so gut, aber die Geschichte ist natürlich eine, die so dann auch, also wenn er niemals bekannt für irgendwas wird, aber für diese Geschichte ist er nun jetzt schon bekannt. Er gehörte zu den Fahrern, die aus dem Zeitlimit geflogen sind im vergangenen Jahr und dann einfach irgendwann mal vom Tor stand und nicht mal reingekommen ist.
Das ist super ärgerlich. Vom Velodrom das Tor.
Bitte?
Das war zu das Tor vom
Ja, ja, genau. Stand davor, dicht und ja, hier Schluss aus Feierabend. Kommst nicht rein. Und übrigens habe ich mal geschaut, dieses Jahr ist das, also es gibt ja einerseits die Wertung sozusagen hier Did Not Finish und dann gibt es ja auch noch Out of Time, glaube ich, ist das dann die Wertung, ne? Mhm. OTL, Out of Time Limit, denke ich mal, heißt das. Und dieses Jahr auch 10 Fahrer, die Out of Time Limit angekommen sein sollen und die dann aber mit 5 Stunden 58 Rückstand, also mit der Zeit des Siegers gewertet werden. Also weiß ich auch nicht, wie genau da was gewertet wird, aber dementsprechend wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja genau, 10 Fahrer angekommen, aber nicht im Zeitlimit. Da wird wohl noch unterschieden zwischen Did Not Finish und diesem. Also können Sie sich im nächsten Jahr diese Geschichte noch 10-mal wiederholen, der dieses Jahr dann irgendwie 9. geworden ist, was ich wirklich auch ein tolles Ergebnis für ihn wahrscheinlich finde.
Ja, also da hat sich fest vorgenommen, also der fährt ja für so ein ganz kleines Team, Delco Marseille Provence, das ist ein kleines französisches Team, aber hat sich fest vorgenommen nach seinem Erlebnis im letzten Jahr, dieses Jahr will ich versuchen, möglichst weit vorne Paris-Roubaix zu beenden und hat es dann auch geschafft, ja, hat im Finale sogar einmal attackiert und fand ich schon eine Überraschung, dass der da vorne mit reinhalten kann.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das machen ja auch oft Fahrer so die Erfahrung, also Cancellara beispielsweise ist im ersten Jahr, als er Roubaix gefahren war, auch irgendwie alleine vor dem Besenwagen in Arenberg rumgefahren.
Okay, das erinnere ich auch nicht mehr. Aber es wurde ja auch gesagt, in dem Artikel, den wir an der Stelle verlinken, dass es das Rennen, das da trotzdem mittlerweile für den Autoverkehr freigeben, Straßen zu Ende gefahren sei, dass das auch so ein Teil des Erfolgs gewesen wäre, ne? Dass man einfach die Strecke kennt und dementsprechend, also seine Beharrlichkeit, sein schon fast stoisches Fahren da auch Teil dessen ist, dass er dieses Jahr diese Platzierung gemacht hat. Und ja, also schöne Geschichte, das ist halt Radsport. Ne? Und das sich der Sache dann im nächsten Jahr nochmal stellen und es dann zum Enden und dann auch noch so gut. Definitiv eine tolle Leistung, vor der man auch seinen Hut ziehen muss. Ja, und dann eine Geschichte noch mit an Alexander Christoph. Du hast ihn auf dem Schirm. Wie gesagt, wir hatten bei unserer Liste, die wir hatten, also bei unserer Tippliste, hattest nicht nur du, da gab es auch noch einen zweiten, der ihn getippt hatte. Übrigens Philipp Gilbert. Niemand getippt, muss man auch mal sagen. Ja, er hat einfach, er hat eine falsche Entscheidung einfach getroffen. Ne? Also Hintergrund ist, sein gesamtes Team, also das ganze Team UAA, ist mit ganz normalen Vittoria-Reifen unterwegs gewesen und er hat sich schon vor mehreren Rennen dazu entschieden, dass er die Tubeless-Variante fährt. Einfach, weiß nicht warum, also aufgrund des besseren Abrollverhaltens und so weiter, war die vergangenen Rennen damit auch recht erfolgreich, sonst hättest du ihn wahrscheinlich auch nicht auf Top 1 getippt. Und das hat er dann weiter mit durchgezogen. Und das war wohl genau der Fehler. Oder ein Mosaikstein, was ihn dann eine bessere Platzierung dort gekostet hat. weil er hat einfach mehrere Platten und ist dann am Ende des Tages dann auch auf sein normal, also auf sein Rad mit normalen nicht tubeless Reifen umgestiegen, um die ganze Geschichte zu beenden. Und naja, also für Vittoria ist das jetzt mit Sicherheit keine große Werbemaßnahme, dass Alexander, ach du Schande, dass Alexander Christoph auch noch hinterher sagt, ja, dass die Reifen unter anderem ein Bestandteil dessen waren, dass er raus ist. Und
na, ich glaube insgesamt 3 Plattfüße hat er.
Genau.
Und den ersten halt schon recht ungünstig, glaube vor dem ersten Pavé-Stück. Und ja, gut, ist glaube ich dann am Ende mit, was ist da reingekommen, 15 Minuten?
Ja, ich habe es jetzt auf der Liste nicht, aber jedenfalls jenseits von Gut und Böse.
Ja, 14 Minuten, 15 Rückstand. Ja. Und vorher hat man ja gedacht, gut, das war super beeindruckend, wie der Gent Wevelgem gewonnen hat beispielsweise. Aber na, da hatte ich ihn schon sehr weit vorne jetzt getippt. Aber seine beste Platzierung vorher war Rang 10 2015 in Roubaix, beziehungsweise 2013 war sogar 9. Mhm. Ja, natürlich schade für ihn, dass er da so viele Defekte zu beklagen hatte.
Ja, aber in dem Fall kann ich zumindest, kann man sagen, es war jetzt kein, wie du es ja auch mal ausgedrückt hast, dass die Profis da zum Beta-Tester werden von irgendwelchem neuen Material. Das war halt seine eigene Entscheidung, ne? Das sagt er auch selber. Und das ganze Team war nicht tubeless unterwegs und hätte gut gehen können, ist die Rennen davor auch gut gegangen, aber in dem Fall ja, einfach nicht, ne? Also Pech gehabt und wird jetzt wahrscheinlich so schnell nicht wieder auf tubeless umsteigen. Also, und wie, ne, ich habe ja, wer den kommenden Velo-Snack hören wird, dort werde ich auch meine Geschichte zum Thema tubeless preisgeben. Ganze Team hat aber auch Pech, ne? Gaviria in der Nacht vorher noch erkrankt, dementsprechend nicht mit dabei gewesen und so weiter und so fort. Dann hat es, glaube ich, am Anfang hat auch, ne, jemand gestürzt und einer seine Kontakte. Also manchmal ist einfach, glaube ich, Scheiß am Rad und dann klappt es einfach nicht. Also ich glaube, die hatten echt einen richtig schlechten Tag.
Ja, aber eine Mannschaft, die eigentlich noch einen schlechteren Tag hatte, war Drexler-Fredo. Also das Ergebnis von denen, sehr, sehr enttäuschend. John Degenkolb, der war in der entscheidenden Attacke nicht dabei, hat er selbst gesagt, dass er da nicht in der Position war, um da mitzufahren. Und zum anderen hat er gesagt, dass ihm sein Sattel auf dem ersten Pavé-Stück schon ein Stückchen weiter nach unten gerutscht ist und ihm das sehr beeinträchtigt hat. Aber und er dann am Ende einfach, ja, geplatzt ist auf den letzten Pavés. Und ja, aber ich weiß nicht, was bei der Mannschaft los ist. Also die haben ein Millionenbudget und Fahrer wie Degenkolb, Jasper Stuyven oder auch Mats Petersen, der im letzten Jahr 2. bei der Flandern-Rundfahrt war, aber keiner von denen bringt in diesem ja, die angestrebte Leistung.
Ja, aber da scheint ja auch dann vielleicht mal ein Wechsel in Kürze dorthin, wird sich ein italienischer Fahrer begeben und vielleicht kaufen sie sich da ein paar Siege ein.
Wer weiß, aber bei Degenkolb, dessen Ziel war es ja jetzt, diese Klassiker-Kampagne ganz vorne mit einem Spitzenergebnis zu beenden. Er war 2. zwar in Gent Wevelgem jetzt, aber ansonsten, ja, E3-Preis, Platz 22, Mailand-Sanremo, dieser Defekt mit der Kette, ja. Flandern-Rundfahrt 29. und 28. jetzt in Roubaix, das kann ja nicht sein Anspruch sein.
Nee, das kann es definitiv nicht sein. Und ich verstehe das mit der, also ich würde jetzt niemals einem Fahrer unterstellen, dass er da eine Ausrede benutzt, aber dass ein Sattel runterrutscht, also dass die Sattelstütze reinrutscht und das irgendwie nach dem ersten Pavé-Stück, ich meine, da war jetzt noch mehr als genug Zeit, weil das kannst du ja sogar fast während der Fahrt noch korrigieren.
Naja, zumal er dann auch meinte, es gäbe nicht die Möglichkeit dann zu wechseln.
Ja, also, ja, aber das kannst du während der Fahrt, ne? Gehst aus dem Sattel, beugst nach vorne, der Mechaniker, also behaupte
ja,
ich.
Ja, erstaunlich ist dann ja auch, dass ein Fahrer wie Wout van Aert, der hatte, glaube ich, 2 oder 3 Defekte auch zu beheben, aber der ist trotzdem vorne reingefahren.
Ja. Ja, der hat einfach in den richtigen Momenten dann vielleicht auch das, vielleicht war er auch einfach, ja, vielleicht wenn du eh schon hinterher fährst, aus welchem Grund auch immer. Und von Anfang an irgendwas nicht klappt, dann ist das vielleicht auch einfach moralisch so ein Downer, dass man dann irgendwie, boah, ne, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Kann ich ja verstehen, ne? Wer weiß, wie viel Druck, also ich meine, vielleicht hat er mitgekriegt, dass ich auf ihn getippt habe als Sieger. Ja, vielleicht ist er mit dem Druck nicht klargekommen. Man weiß es nicht mehr genau, also.
Ja, aber ich bin jetzt gespannt, was jetzt für ihn von der Saison bleibt. Also, das können wir jetzt vielleicht gleich mit einbeziehen. Hat vorher gesagt, dass er eventuell die Tour de France auslassen will, um sich auf die WM gezielter vorzubereiten. Gut, dann wird er jetzt wahrscheinlich in Frankfurt starten. Was aber traditionell ist, der Sieg da eigentlich für Alexander Christoph reserviert. Da müssen wir mal gucken, ob das dieses Jahr jemand anderen kann.
Aber wir müssen mal gucken, ob der bis dahin die Vollgummireifen kriegt.
Vielleicht kriegt er auch noch Stützräder.
Ja, aber gestürzt ist er ja nicht, ne? Also es war ja nur. Also die müssen einfach dem Typen aus seinem Team mit den Kontaktlinsen, dem verpacken sie eine Brille, den Gaviria machen sie bis dahin irgendwie eine Kur, dass der gesund wird und der Rest fährt halt einen Vollgummireifen und dann sieht es schon deutlich besser aus. Also die müssen sie, dass sich die Teams auch nicht bei uns melden und mal fragen, was sie machen sollen. Also verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, aber letzten Endes bleiben jetzt eigentlich für Degenkolb nach diesen Klassikern nur noch, na, eigentlich eine Grand Tour zu fahren und die Weltmeisterschaften in diesem Jahr. Aber auch da bin ich eigentlich eher skeptisch, ob der Parkour wirklich was für ihn ist.
Das war England, ne?
Yorkshire.
Ist es ja im weitesten Sinne. Nennen wir dieses Land außerhalb, das Inselreich außerhalb Europas, oder ist das dann, nee, ist das, dann ist das noch Europa, ne? Also definitiv.
Ich habe gestern übrigens abends spät, als ich nach Hause kam, eine Dokumentation gesehen über die Entstehung der Kontinente. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, ich weiß. Aber da hieß es dann auch in so einer Prognose, wie sich das Ganze so in 2 Millionen Jahren mal entwickelt hat, dass Großbritannien an der Antarktis angedriftet ist.
Also du meinst, die sind einfach ihrer Zeit nur ein bisschen voraus.
Sozusagen,
ja. Ja, womit wir dann auch den Sendungstitel haben. Kann nicht sein, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe. Also da bin ich ganz sicher.
Nee, wir mit Sicherheit nicht, aber so ganz, 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 ganz ferner Zukunft.
Ja. Gibt es sonst noch was zu berichten? Also eine Sache war, ich hatte noch die ganze Zeit irgendwas so im Hinterkopf, danke für das Tippspiel, also alle, die mitgemacht haben, waren jetzt für mich genug, als dass ich das nächste Mal auch wieder ausrufe, müssen wir gleich uns mal auf ein Rennen einigen, wo wir das für machen. Und das war ein schönes Monument, also echt schön. Wie gesagt, ich bin meiner Familie dankbar, dass ich so viel gucken konnte, hab zwischendurch ein bisschen gekocht, mal hier und da und so. Ah ja, ARD, ARD-Übertragung, wo hast du geguckt? Also bist du Eurosport treu geblieben, Player oder...
Nö, ich bin immer hin und her gewechselt. Also zu Hause habe ich dann die ganze Zeit Eurosport noch geguckt und dann musste ich leider 30 Minuten zur Arbeit fahren und da habe ich dann auf ARD das Rennen zu Ende geguckt.
Mhm, okay. Wie fandest du
das? Also Übertragung war eigentlich sehr gut. Die waren ja auch vor Ort. Mhm. Und im nächsten Jahr ist es, wie ich es richtig verstanden habe, auch gesichert, dass die das übertragen. Und ja, es ist halt immer so ein bisschen mehr, klar, für die breite Masse durch die deutsche Brille gefärbt, als jetzt bei Eurosport beispielsweise. Aber ansonsten, ja, hat gepasst.
Also ich fand es auch, ich fühle mich bei Eurosport immer ein bisschen mehr zu Hause, weil ich da das Gefühl habe, dass die sich sicherer sind, dass sie nicht jeden abholen müssen. Ne, die setzen einfach, das ist wie, die setzen einfach voraus, dass man ein gewisses Maß an Grundwissen mitbringt. Und das kommt mir da entgegen.
Klar, du siehst ja auch schon alleine, was jetzt, da haben sie ja während der Übertragung auch so ein paar Zuschauerfragen dann immer vorgelesen, was ja, da für Zuschauerfragen
gut, dass
dann
du bei sagst, der gut, dass du das sagst, AD da komme ich jetzt gleich drauf zurück. Ja, aber ich finde deswegen der Eurosport-Teil, da sagt mir mehr zu, dass man da so ein bisschen tiefer in die Materie reingeht, ein bisschen was voraussetzt und ich fühle mich da einfach eher so zu Hause. Wenn ich mir vorstellen könnte, mit wem möchte ich lieber dieses Rennen zusammen, also bei wem würde ich lieber am Tisch noch mitsitzen? Jens Vogt finde ich manchmal ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, aber ich würde lieber beim Eurosport-Tisch sitzen als in der ARD. Bei der ARD finde ich allerdings super, dass das Bild einfach besser ist bei mir zu Hause. Ja, also ist halt so. Und keine Werbeunterbrechung. Ne? Und die holen dafür jeden auch ab. Also das finde ich auch ganz schön. Ich schwank dann auch immer so hin und her und kann mich nicht so richtig entscheiden. Fragen an die ARD. Gut, dass du das erwähnst, weil die haben das ganz am Anfang der Übertragung, haben jetzt gesagt, schicken Sie uns doch Fragen. Und dann dachte ich, alles klar, jetzt versuchen wir hier unseren kleinen, feinen, schnuckeligen Podcast mal ins Fernsehen zu bringen und habe unter dem Namen Velo Home natürlich oder mit der E-Mail-Adresse Velo Home und Velo Home eine Frage gestellt, weil ich dachte, warum denn nicht? Also was soll schon passieren? Und dachte mir dann erst, ich stelle eine ganz allgemeine, einfache Frage, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht beantwortet, größer. Oder ich dachte mir, ich stelle eine Frage, die vielleicht ein bisschen Raum gibt, etwas zu erklären und sie wird deswegen genommen. Mhm. Welche hättest du genommen?
Letztere.
Genau, exakt. Und du bist vom Fach, du bist Sportjournalist und gut, dass du es so sagst. Und ich habe nämlich genau das auch gemacht. So, und dann stelle ich eine Frage, ja, und eine halbe Stunde später wird genau diese Frage, nämlich ich habe gefragt, was man eigentlich davon hält oder was man davon denkt, dass John Degenkolb diesmal wieder mit Einfachantrieb unterwegs ist, im Gegensatz zum letzten Mal, wo er mit Zweifachantrieb und weil man es dann auch mit Einfachantrieb gewesen ist. Ja, und bei allen anderen haben die genannt so, ja, und hier Richard Müller aus Hanau fragt, mit welcher Reifenbreite sind sie unterwegs? Und ausgerechnet bei meiner Frage, wo ich dachte, okay, die sagen jetzt schön, ah, und hier eine Frage vom Wille Humpodcast, von unseren Kollegen, das wäre natürlich traumhaft gewesen, das habe ich mir gar nicht erhofft, sondern einfach nur von Wille Humpodcast, ne, fährt John Degenkolb eigentlich mit Einfachantrieb? Nichts, die haben keinen Namen gesagt, das ist eine Frechheit, oder?
Na, vielleicht hat jemand anderes auch noch die Frage gestellt.
Ach komm, das war jetzt zu offensichtlich, lass mir doch meine Wut, verdammt nochmal. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich fand's nur lustig. Ich dachte, mein Gott, hättet ihr auch sagen können. Naja, egal. Fiel mir nur ein, wollte ich erzählen. Gut, dass du es erwähnt hast, sonst hätte ich es nämlich vergessen. Ja, das war unser Paris-Roubaix. Ich werde nicht aufhören, den Fragen zu stellen mit wieder einem Podcast drunter. Und wenn ich dann Muster erkenne, dass die jedes Mal eine Frage vorlesen, die genau meiner entspricht und es wird nie der Name dran sein, dann mache ich weiter einfach. Das ist ja auch egal. Nee, also, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Und ja, gibt es noch was zu sagen zu Paris-Roubaix? Ich glaube nicht.
Eigentlich alles gesagt jetzt, ja. Also, schade, dass es nur einmal im Jahr ist.
Genau, schade, dass es nur einmal im Jahr ist. Da hast du vollkommen recht. Und ja, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Das nächste Monument, was haben wir jetzt gehabt? Wir hatten die Flandern-Rundfahrt, wir hatten Paris-Roubaix, wir hatten Lüttich-Bastogne-Lüttich ist das nächste Monument.
Mhm.
Sollen wir jetzt schon den Tipp, das dauert noch etwas, ne? Gehen wir jetzt schon den Tipp ab?
Ja, jetzt haben wir erstmal das Bierrennen.
Ja, das Amstel Gold Race. Bierrennen, also wenn ein Rennen meinst, ist dann das. Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, welchen Tipp wir jetzt nehmen sollen. Sollen wir das Amstel Gold Race nehmen oder nehmen wir dann mit weiser Voraussicht Lüttich-Bastogne-Lüttich? Ich würde ja sagen, wir nehmen das Monument und tragen die Liste, machen wir kurz vorher erst, so eine halbe Woche vorher erst publik und dann können dann alle tippen.
Ja, das ist doch ein Kompromiss.
Das ist ein Kompromiss, oder? Finde ich gut, machen wir so. Ja, dann kommen wir ich würde sagen, nicht in der epischen Breite, in der wir es bis hier dato gesprochen haben, aber zumindest gibt es noch Rennen, die erwähnt werden wollen. Größere und kleinere, längere und kürzere und als nächstes wäre dann der Pfeil von Brabant, auch einer der schönsten Namen im Peloton. Entschuldigung, der Pfeil von Brabant zu besprechen, der heute erst zu Ende gegangen ist. Und auch so eine Sache, also warum war er nicht bei Paris-Roubaix am Start, weil die ASO ihn nicht eingeladen hat, aber seine Form scheint überragend zu sein und das, was wir beim Amstel Gold Race gesehen haben, hat sich heute auch bestätigt. Mathieu van der Poel, habe ich es richtig ausgesprochen? Ich bin so schlecht. Mhm. Van der Poel, hat sich das Ding heute geholt.
Ja, also der Pfeil vom Brabant. Auf Flämisch de Brabantse Piel oder La Flèche Brabançon für die französischsprachigen. Das geht ja im Prinzip zum Schluss so ein Rundkurs in Overijse, insgesamt 196 Kilometer. Und ja, es ist so ein bisschen ein Mix, sage ich mal, aus so Kopfsteinpflasteranstiegen und so ja, Amstel Gold Race-mäßigen Anstiegen, also kleine giftige Steigungen. Und ja, also wie du schon gesagt hast, Mathieu van der Poel, der durfte ja bei Paris-Roubaix nicht starten, was dann auch so ein bisschen eine Polemik mit Raymond Poulidor hervorgerufen hat, der sich darüber beschwert hat. Wäre spannend gewesen, ihn da am Start zu sehen, weil heute, das war eine beeindruckende Vorstellung, sage ich mal so.
Mhm. Ich habe es nicht sehen können.
Ja, also zum Schluss, es gab dann die entscheidende Attacke von Alaphilippe, der dann mit Tim Wellens, Mathieu van der Poel und Michael Matthews, der noch nachgezogen ist, losgefahren ist. Und die vier haben dann den Sieg unter sich ausgemacht in einem Sprint. Und Mathieu van der Poel, der ist im Prinzip die letzten, gut 600 Meter von vorne gefahren, wenn auch nur die letzten 200 mit Vollgas. Aber ja, dann solche Leute, solche Kaliber da im Sprint im Schach zu halten, das war sehr, sehr stark. Ob schon man sagen muss, dass der Alaphilippe Matthews da fast noch in die Bande gefahren hätte. Deshalb konnte meiner Meinung nach Messis auch gar nicht richtig seinen Sprint entfalten.
Okay. Insgesamt ja eine starke, also Michael Matthews Platz 4, insgesamt ja ein ganz starkes Feld. Also was glaubst du, sieht man jetzt von der Pole, wird man den noch mehr sehen auf der Straße? Also hast du mal irgendwo was gelesen, wo er gesagt hat, wie er seine zukünftigen, wie soll man sagen, seine zukünftigen, nicht Inspirationen, also wo er sein Hauptaugenmerk, also wie er sich da entwickeln will sozusagen?
Naja, also ich denke, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Niels Pollitt, Remco Evenepoel zähle ich da auch noch mit dazu. Das sind so die Leute, die wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren um die Siege bei Flandern-Rundfahrt Paris-Roubaix kämpfen sehen werden.
Und das macht mir, also das klingt gut für mich. Also das macht durchaus Freude, meiner Meinung nach.
Ja, aber das ist, also, wie soll ich sagen, das ist eigentlich für mich das größte Talent momentan im Radsport, das es gibt. Der ist erst 24 und wie der fährt, das ist Wahnsinn. Die Sache ist halt die, der hat bis 2022 einen Vertrag bei dieser kleinen Mannschaft Corendon Circus. Und aber alle anderen lecken sich natürlich die Finger nach ihm. Und es gibt eigentlich nur zwei Lösungen, wie es heute am Fernsehen auch schon gesagt wurde, dass entweder bei diesem Team sich ein größerer Sponsor findet, der das Team auf Zweitliganiveau sozusagen zumindest, also weiter hoch noch hieft, oder aber es in die World Tour holt, oder er wird einfach aus diesem Vertrag rausgekauft.
Das wird passieren. Also da würde ich jetzt wirklich, was haben wir zuletzt gewettet? Ein Eis? Also da würde ich ein großes Eis drauf wetten, dass der seinen Vertrag da nicht erfüllen wird.
Also und das glaube ich, weiß auch schon jemanden, der dahinter den Kulissen fleißig dran bastelt.
Ach, fängt der Nachname an mit L an und hört mit Evre auf?
Genau.
Ja, klar. Und ich glaube auch, das wird so ein Boden reloaded. Im Sinne von wie der, nicht von seinen Leistungen, vielleicht da wird er vielleicht sogar noch besser sein, aber zumindest so seine Rolle, die er da in Belgien einnehmen wird.
Na, aber was ich finde, würde ganz gut passen, also jetzt steigt der neue Sponsor bei Team Sky ein, also wenn die sich mal so einen Fahrer für die Klassiker holen würden, das wäre eine schöne Aufwertung, weil wir dann mal vielleicht einen Gegenspieler zu De König Quickstep hätten.
Ich kann mir den Namen noch nicht merken, aber absolut. Das war auch das letzte Rennen von Team Sky in ihrem Trikot, kann das sein?
Ja, also da gab es ja auch jetzt so eine recht kuriose Meldung. Die wollten ja eigentlich ab dem 2.5. bei der Tour Yorkshire offiziell Team Ineos heißen. Ja. Aber da zeitgleich halt die Tour de Romandie ab dem 29. April schon stattfindet, können die ja nicht während der Rundfahrt einfach das Trikot wechseln sozusagen, laut UCI-Regularien. Mhm. Jetzt hat man einen Kompromiss gefunden, dass man schon klein halt auf diesem Trikot den Namen halt sozusagen Ineos ankündigt und dann offizielle Präsentation dann bei der Tour of Yorkshire macht.
Mhm, okay. Ja, mei, das sollen sie, also solchen Kram sollen sie machen, wie sie meinen und können. Ne, ich finde es nur, ja, also ich finde den Gedanken sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob man ihm das in Belgien verzeihen würde. Da habe ich so gewisse Restzweifel.
Klar, wenn die mit den Scheinen wedeln, also. Aber was ich halt klasse finde bei ihm ist so, dass es, ja, so eine ganz andere Rennfahrergeneration heute auch, hat er einfach mal 60 vor Ziel attackiert. Mhm. Ein richtiger Rennfahrer und dem ist es dann halt wurscht, ob er dann zurückgeholt wird und da, ob er da Kräfte verschleudert und wie viel Watt er da jetzt verbraucht hat, die ihm am Ende fehlen, der fährt halt einfach.
Hat das aber, das behaupte ich jetzt, ohne dass ich da irgendwelche Beweise außer meiner Fantasie für habe, vielleicht auch etwas mit der Cross-Vergangenheit zu tun? Weißt du, wo du eine Stunde...
Ja, sieht man ja auch bei so einem Fahrer wie Wout van Aert beispielsweise auch, der ein ähnlicher Rennfahrertyp ist, der auch einfach mal attackiert, aber klar, vielleicht liegt es auch einfach an seinen Genen. Also Raymond Poulidor, der hat früher auch einfach mal von weit weg attackiert.
Ja, also ich glaube, dass das so ein bisschen, ja, einerseits, wie du sagst, seine Gene vielleicht, ich bin immer nie so ein Freund von so Gentheorien, aber seine was ihm in die Wiege, nennen wir es, was ihm in die Wiege gelegt wurde, einerseits und zum anderen auch seine Cross-Vergangenheit, ne, wo sowas dann vielleicht nochmal eher auch möglich war und vielleicht weniger, ne, also wie soll man sagen, weniger darauf geachtet wurde oder, ja, ich finde es schön, also es ist definitiv eine Bereicherung.
Ja, was ich ja faszinierend finde bei diesen Crossern, deren Rennen gehen ja normalerweise so 2 Stunden, 1-2 Stunden, Aber ein Wout van Aert, der fährt bei Mailand San Remo über 300 Kilometer plötzlich vorne mit. Also, dass die das so gut adaptieren können.
Naja, die fahren ja, also Crossrennen ist das nicht, Crossrennen, UCI, ist das nicht zeitlich auch, wir blamieren uns hier gerade bis auf die Knochen, damit das schon mal klar ist. Gibt es da laut Querfeld Einrennen Regeln, UCI, ist das nicht immer sowieso ein Zeitlimit, ne? Elite 60 Minuten, also einfach 60 Minuten Knallgas. Also zwei, das läuft sozusagen auf Zeit. Also, aber die fahren halt, also das muss ja vorstellen, ich glaube, das kann man vielleicht am ehesten damit vergleichen, so ein Mittelstreckenläufer, so zwischen 5 und 10 Kilometern, ne, der dann auf einmal, der ja aber auch sehr viel dafür auf der Straße trainiert und deswegen jetzt, damit er diese, also die laufen ja auch nicht nur 5 oder 10 Kilometer, so ein Mittelstreckenläufer. Und ja, wenn er das Talent noch mitbringt, warum nicht? Ne? Das, ich finde es schön. Also von mir aus kann er das weitermachen. Also ich blicke auch dieser Zukunft, die du so jetzt ein bisschen nebulös am Horizont, so die Rennen in 4 Jahren vielleicht, der blicke ich durchaus sehr, sehr erfreut entgegen.
Ja, und ich bin jetzt sehr gespannt. Beim Amstel Gold Race hat ja sein Team eine Wildcard bekommen, wie er denn da also sich gegen die großen Stars Valverde, Alaphilippe und Co. schlägt.
Weiß ich nicht, ne? Also ich weiß auch nicht, ob ihm jetzt irgendwann mal die Luft so ein bisschen ausgeht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen bei dem, was er bisher abliefert. Und er hat ja auch immer so wieder seine Pausen zwischendurch im Sinne von, ne, dass er nicht starten darf. Aber ja, das kann interessant werden. Also bin ich bei dir. Amstel Gold Race ist am Sonntag, ne? Ostersonntag, glaube ich. Mhm. Ah, muss ich mal gucken, wie ich das hier verkauft kriege. Dass ich mich zurückziehen muss für ein paar Stunden. Dass mich niemand sieht. Ja, schöne Sache. Wir freuen uns und sind sehr, 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 sehr gespannt darauf, wie das so ausgeht. Juti, was kommt als nächstes? Wir hatten jetzt gerade noch, ich habe hier wieder ein Tab durcheinander. Das war der Fall von Brabant. Dann gibt es noch ein Rennen, wo ich auch zumindest den Namen schon mal kenne, den Scheldepreis.
Scheldepreis, ja.
Ich muss mal bei meinem einen Arbeitskollegen aus Holland, mache ich vielleicht mal eine Sprachschulung für Holländisch, Belgisch, Flämisch. Das kann ja nur von Vorteil sein. Scheldepreis. Und da sagst du wiederum, dass da Ackermann noch zu grün hinter den Ohren war.
Ja, also das ist ja traditionell. Früher hat man immer gesagt, die inoffizielle Sprinter-Weltmeisterschaft, ja. Weil da das Who is Who der Sprinter am Start steht. Ja, und im letzten Jahr hat Fabio Jakobsen das Rennen schon einmal gewonnen und in diesem Jahr konnte er diesen Erfolg wiederholen. Aber ja, in diesem Finale, Bora ist dafür für Pascal Ackermann gefahren. Und ja, aber da hat er am Ende dann keine Rolle gespielt, weil er sich da so ein bisschen hat einbauen lassen oder beziehungsweise ja, nicht im richtigen Moment durchgestartet ist. Und ja, am Ende dann doch noch ein gutes deutsches Ergebnis durch Max Walscheid auf Platz 2.
Ja, ein bisschen, ich will nicht sagen überraschend, aber dann ist er in die Bresche gesprungen. Ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen, sehr weit zurückspringen sogar. Hast du André Greipel bei Paris-Roubaix einmal gesehen?
Ja, am Anfang, als er eine Panne hatte.
Ich glaube, das sagt alles aus, oder? Ich habe ihn nicht gesehen. Also ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern, bewusst so, ne? Also
ja, generell war es sehr blass Akea bei dem Rennen.
Ja. Schade. Also mich hat noch einer überzeugen wollen, dass er es gewinnt vorher. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Hat sich dann auch so bestätigt. Tut mir sehr schade, aber nun ja.
Ja, also ist bislang noch, läuft noch nicht so bei dieser neuen Mannschaft für André Greipel, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat.
Ja, aber springen wir jetzt wieder zurück, Scheldepreis. Ja, Jakobsen verteidigt seinen Titel. Ansonsten ist das ein eher flaches Rennen, wo ich jetzt nicht irgendetwas groß gelesen hätte, dass da noch was passiert wäre, was jetzt unbedingt erwähnenswert wäre. Weswegen wir, denke ich mal, auch einfach dieses Rennen mit
abhaken können, ja.
Ja, genau. Ergebnis erzählt und alles ist gut. wo war ich denn jetzt oder was wollte ich denn jetzt sagen? Machen wir einfach mal den nächsten Sprung. Ich verstehe nicht ganz, warum die Meldung jetzt hier ist. Die setze ich mal woanders hin, aber kommen dann noch einfach mal zu der großen Rundfahrt, oder?
Ja.
Ja, noch wie, wie soll man sagen, wie so ein, wie sagtest du mal, der Elefant, der im Raum steht, zumindest die aus deutscher Sicht, sehr, sehr, sehr erwähnenswert ist. So wie sie gelaufen ist. Du hattest ja, wir hatten nach der ersten Etappe, glaube ich, die letzte Sendung gehabt und da hattest du ja auch, wie ist eigentlich mit Wetten in den letzten Tagen gelaufen? Ist der Sprung zum Privatier noch ein bisschen näher gerückt?
Also ich hatte ja bei Paris-Roubaix die Wette am Anfang des Jahres auf Nils Pollitt bei 1 zu 100 abgeschlossen.
Ach Quatsch!
Ja.
Da ging dir aber zwischendurch ein bisschen die Düse, oder?
Also genau, deswegen habe ich das Finale auch sehr intensiv verfolgt und mich tatsächlich etwas geärgert. Ja, aber gut, das kann man dann nicht mehr beeinflussen.
Nee, aber hättest du mal besser nur auf Podium getippt, da hättest du bestimmt auch noch viel Kohle für gegeben, oder?
Die Wertoption gab es leider nicht.
Ah, okay. Na gut. Schachmann hatte beim letzten Mal das Zeitfahren gewonnen. Das hatten wir ja noch berichtet in der letzten Sendung. Und glaube, wir hatten nach Etappe Nummer 1 dann, oder am Tag der Etappe 1 aufgenommen, wenn ich das richtig entsinne.
Ja, genau. Und dann diese Etappe 2 war dann so ein leichtes Uphill-Finish auch wieder. Da ging es so über so, ja, wie soll man sagen, Gravel-Straßen. Bisschen ungewöhnlich fand ich das fürs Baskenland, dass man jetzt mit mal einen auf Strade Bianche macht. Und zum einen auf diesen Gravel-Straßen, Adam Yates hatte ausgerechnet auf dieser letzten Passage einen Defekt, hat dadurch viel Zeit verloren, fiel aus der Gesamtwertung raus. Und in diesem Uphill-Sprint dann, ja, Schachmann vielleicht ein bisschen zu früh hat er sich da exponiert und Alaphilippe war an dem Tag nicht zu schlagen.
Ja, das kann man auch dann akzeptieren und ist jetzt keine Ehre, keine Schande gegen die, die da weiter vorne gelandet sind, also gegen einen Alaphilippe, wer war es hier noch, Kwiatkowski, Oma Frehle, da hinten anzulegen. Vor allen Dingen, wenn man auch so Leute wie Vogelsang zum Beispiel oder Mikel Nieve da hinter sich gelassen hat, Sergio Genau. Also da waren noch einige dabei und vor allen Dingen, was für ihn vielleicht in dem Moment das Wichtigste war, er hat trotzdem noch ganz knapp sein Liedertrikot verteidigt. Ich weiß gar nicht mehr, für welchen Tag ich den Verlust hervorgesagt habe. Egal wann, ich lag definitiv daneben. Weil dann kam die Etappe Nummer 3 mit, ich würde jetzt sagen, zwischendurch durchaus anspruchsvolle Strecke mit dann einem Uphill-Finish am Ende. Und da hätte ich jetzt
wiederum... Baskenland hätte man jetzt gesagt, so eine Überführungsetappe vielleicht. Also jetzt nicht so super schwer. Einmal zweite Kategorie, einmal dritte Kategorie drin und dann zum Ziel hin läuft es dann doch eher flach mit einem Anstieg zum Schluss noch 1,4 Kilometer mit 4,2%. Okay, ja, da sind dann vielleicht dann die hügelfesten Sprinter vorne. Aber was halt dramatisch war, war dieser Sturz kurz vor Ziel. Ich glaube 5 Kilometer oder so war das vor Ziel, wo dann ja das Who's Who auf der Straße lag. Also Geraint Thomas stand da unter anderem, Kwiatkowski lag auf der Straße, Alaphilippe auch. Die sind dann das Rennen aber noch zu Ende gefahren. Also Alaphilippe kam dann mit 12 Minuten rein, hat dann danach aber das Rennen aufgegeben. Und Kwiatkowski, der kam auch mit einem gehörigen Rückstand.
Ja, genau, fast 10 Minuten.
Fast 10 Minuten rein. Ja, und dadurch aber bedingt hatte sich vorne eine kleine Gruppe gebildet und ja, Maximilian Schachmann bei der guten Form hatte im Sprint keine Mühe, die Etappe zu gewinnen.
Ja, und da einfach mal auch Glück haben, ne? Also das gehört ja dann vielleicht auch mal zu das Glück des Tüchtigen.
Ich weiß gar nicht, wer es war. Also es hatte sich auf jeden Fall ganz vorne im Feld jemand an einem Hinterrad von einem anderen aufgehängt.
Mhm. Ja, ist Radsport, ne? Das passiert. Das gehört mit dazu. Aber auch dann, das ist halt auch dann das Glück des Tüchtigen, dass man einfach durchkommt und einem dann nichts passiert. Ne? Etappe Nummer 4, also man muss einfach mal sagen, Gesamtklassement natürlich dann in dem Fall verteidigt. Und er hat dann eigentlich das Beste gemacht, was man machen konnte. Ne? Einfach weiter gewinnen und hat die Etappe 4, auch eine Etappe mit einer Schwierigkeit, behaupte ich jetzt mal so, wie viel Kilometer vom Ziel ist das ungefähr? Etwa 70 Kilometer, wenn ich es richtig kann. Habe auch meine Brille irgendwo verlegt. 40 Kilometer vom Ziel. Nochmal gar nicht so einfach. Also 5 Kilometer, 6,5% kann man schaffen. Aber auch da, Maximilian Schachmann, wirklich, also der hat einfach mal wenn es läuft, dann läuft es. Das ist auch so ein Zeichen dafür, ne? Hat einfach die Etappe auch wieder abgeschossen.
Na, also die Bora Hansgrohe-Mannschaft hat das da so im Stile von Eddy Merckx gemacht. Einfach alles abgeräumt, alle Trikots und bis dahin auch bis auf eine alle Etappen. Und auch auf dieser Etappe, da hat es dann zum Schluss im Finale ordentlich geregnet. Und ja, da wurde Maximilian Schachmann ordentlich attackiert, konnte dann aber dranbleiben bei Adam Yates, bei dieser kleinen Gruppe mit Pogacar und Vogelsang. Und ja, im Sprint hat er das Ding auch wieder abgeschossen. Also er ist einfach sehr, sehr sprintstark, aber er kommt diese kurzen, knackigen Anstiege gut hoch.
Also alles gut gelaufen, muss man sagen, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und er wird wahrscheinlich, also, ne, also ich sag mal, das Baskenland wird auch sein Freund sein.
Ja, und die Frage, ob die Basken dann noch lernen, seinen Namen auszusprechen.
Hast du das im baskischen Fernsehen irgendwo gesehen? Oder?
Na, aber ich kann mir vorstellen, nee, aber ich kann mir vorstellen, dass es für Spanier oder Basken sehr schwierig ist, den auszusprechen, dieses SCH.
Ja. Aber wir brechen uns ja auch mit den baskischen Namen die Zunge durcheinander und es ist uns peinlich, also mir zumindest immer, wenn ich Namen falsch ausspreche, insofern ist das ja dann auch nur irgendwie gerecht. Es kam dann, es trug sich zu am 12. April im Jahre 2019, dass sich dann ein anderer Deutscher dachte, jetzt reicht's aber mal mit dieser Gewinnerei von dem Herrn Schachmann, jetzt möchte ich auch mal bei einer wirklich nicht ganz so leichten Etappe von Arrigorriaga nach Arrate, würde ich jetzt raten, dass man so ausspricht, trug es sich zu, dass ein anderer Deutscher mal sich in die Siegerliste eintragen durfte. Von Etappe Nummer 5, 150 Kilometer und am Ende neu das Liedertrikot übernommen und die Etappe gewonnen, Emanuel Buchmann.
Ja, das war die Königsetappe mit dieser Bergankunft in Arrate, die es auch schon 2011 bei der Spanien-Rundfahrt oder 2012 gab, wo sich Burrito Rodriguez maßlos geärgert hatte, weil er dann diese letzte Kurve versteuert hatte. Da geht es zum Schluss nochmal so runter. Und ja, Emanuel Buchmann hat gewonnen, weil zwischendrin sah es gar nicht mal so gut aus für die Bora Hansgrohe-Mannschaft, weil die waren arg in Rücklage geraten. Maximilian Schachmann hatte zweimal schon Probleme. Aber Buchmann hat dann einfach die richtige Gruppe erwischt, ist da erstmal mitgefahren mit seinen zwei Mitstreitern, hat die dann in den Wind gesetzt und ist gut, ja, fast 30 Kilometer ein Solo hat er hingelegt und konnte dann auch trotz mehrerer Helfer hinten nicht mehr eingeholt werden.
Ja, also muss man sich auch erstmal trauen, finde ich, ne? Also man muss ja auch erstmal sozusagen da so Füße auf den Tisch und ab geht's.
Ja, einfach Vollgas durchgezogen die letzten gut 30 Kilometer.
Ja, aber war schon. Gehören ja zwei Sachen dazu. Erstmal A, dass man den Mut hat und das Selbstvertrauen in sich selber, das zu machen. Und Punkt B.
Drittens ja auch eine taktische Meisterleistung der Bora Hansgrohe.
Ja, hinten hat man dann einfach Schachmann mitgeschleppt und der konnte sich dann zurückziehen und sagen, ich muss hier nicht führen, ich habe da jemanden vorne fahren, alles gut. Kann man also Ralf Denk und seine Herrschaften da nur aller Hut ab für das Ganze.
Ja, und gerade die Astana-Mannschaft haben die ja an dem Tag praktisch wie einen Stier durch die Manege geführt. Also die haben immer versucht zu attackieren, aber dann in der entscheidenden Gruppe waren sie schon dabei, aber nicht mit den richtigen Leuten und Buchmann hat dann den Spieß umgedreht von Defensive auf Offensive.
Ja. Alles richtig gemacht.
Vor allem auch dann dieser Sprung jetzt nochmal in diesem Jahr, den er dann da gemacht hat. Haben schon gesagt, dass er auf Mallorca diese eine Challenge gewonnen hat und jetzt dann auch, ja, sein erster Vuelta-Sieg war es, glaube ich, jetzt.
Ja, das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Manuel Buchmann, kann man ja mal schauen. Ja, in der Tat. Und dann so, ich wiederhole mich, ne, das muss man erstmal durchziehen, so etwas. Und dann auch noch in dieser Form. Und wie es dann am Ende ausgegangen ist, ist ja dann auch noch am Ende zumindest versöhnlich für ihn. Denn es kam dann so, dass auf der letzten Etappe, der sechsten Etappe von Eibar nach Eibar, auch wieder dreieinhalb Anstiege, am Ende dann eigentlich ein Down, also ab, oh, zumindest eine Ankunft, die jetzt keine großen Schwierigkeiten mit sich brachte, dachte man.
Ja, aber zwischendrin hatten dann Astana das Rennen verrückt gemacht und es war jetzt kein taktischer Fehler von der Bora Hansgrohe, sondern einfach Buchmann konnte in dem Moment nicht mitgehen, diese Attacke. Vielleicht hat er ein bisschen für den Effort vom Vortag noch gebüßt, aber er war bis 50 Meter wieder dran an die Gruppe um Esagira, aber ja, das Loch hat er nicht zubekommen, musste sich dann zurückfallen lassen, weil alleine da hinterher zu fahren hätte keinen Sinn gemacht und ja, dann war der Kuchen im Prinzip gegessen.
Absolut. Und
weil die Konstellation war einfach so, dass vorne Spitzenrennfahrer waren mit Esagira, mit Fuglsang und auch mit Daniel Martin beispielsweise, Adam Yates, und die waren sich einig, und wenn sich so eine Gruppe mal einig ist, da hast du auch mit einer richtig starken Mannschaft keine Chance.
Nee, dann muss wirklich alles gut laufen und die vorne vielleicht noch ein bisschen Pech haben, dass man überhaupt da noch drankommt, und ja, da war da nichts zu machen, und wenn du einfach mal Pech hast, dann kommt auch noch das Unglück dazu. Wie war das jetzt genau? Also er hat sich ist falsch abgebogen, oder was war das genau?
Naja, 500 Meter vor Ziel gibt es dann ja immer so,
wo die Autos wegfahren.
Wie soll man sagen, so eine Schikane, wo die ganzen Fernsehmotorräder und Fotografen alle reingeleitet werden. Mhm. Und da ist er mit seiner Gruppe reingefahren, fälschlicherweise. Also geradeaus gefahren, wo man hätte links abbiegen müssen.
Sollte man eigentlich meinen, ne, also je nachdem, wie blau du bist, da fährst du wahrscheinlich einfach nur noch hinterher und guckst gar nicht mehr richtig hin. Insofern einfach Pech gehabt, aber da hat die Jury dann entschieden, und das finde ich einen genauso zweifelhaften wie eigentlich auch richtige Entscheidung, ne? Weil eigentlich, ne, also wenn du zu blöd bist, geradeaus zu fahren, oder wenn du das Ziel nicht findest, dann hast du halt auch irgendwie was falsch gemacht, aber andererseits, ja, mein Gott, wenn du in so einer Gruppe fährst und vorne einer nicht richtig aufpasst und du dann, ist halt auch Pech
das
und blöd.
Das geht so schnell, ja, also wir hatten es im letzten Jahr mal beim Giro bei einer Bergankunft, wo Pools geradeaus gefahren ist und Froome einfach hinterher.
Ja.
Also passiert selbst den ganz Großen.
Ja, ja, ja. Je nachdem, wie blau du bist, da schon, ne, vollkommen klar. Hat mich dann aber gefreut für ihn, dass er dann, ich meine, er hätte mit dieser Solo-Ritt-Geschichte eh nur positiv auf die Baskenland-Rundfahrt zurückgeguckt, und dass er jetzt dann da noch so nachträglich das Podium mitbekommen hat. Finde ich eine schöne Sache.
Ja, Rang 3 auf jeden Fall ein Riesenerfolg, und letztes Jahr war er bei der Baskenland-Rundfahrt, glaube ich, Vierter, also hat dann wieder einen Sprung nach vorne gemacht, und fand ich auch ganz interessant, während Paris-Roubaix gab es dann auch bei der ARD ein Telefoninterview mit Ralf Denk, und wurde da auch zu Emanuel Buchmann befragt, wie man denn jetzt mit ihm plant, also fand schon eine klare Ansage, also er ist der Kapitän bei der Tour und da hat die Chance, unter die Top 10 zu fahren, wenn alles gut läuft.
Ja, aber das denke ich auch, eine Sekunde kurz, das muss auch sein eigener Anspruch jetzt so langsam werden. Ja, also das ist so langsam, also man sagt nicht, du bist jetzt ein Podiumsfahrer, aber dass man sagt, alles klar, da wird jetzt was kommen, und alles spricht dafür, dass das auch so kommen wird. Warum soll man das auch nicht so formulieren, finde ich? Also finde ich, kann man machen. Ich habe das Interview auch gehört an der Stelle, wo dann Ralf Denk sich dazu geäußert hat, insofern.
Ja, aber wenn man es mal jetzt so gut durchgeht, also im Prinzip Sky hat 3 Kandidaten dabei, die in die Top 10 fahren können, dann hast du natürlich Movistar mit 1-2 Leuten, dann so Leute wie, ja, Richie Port auch beispielsweise, also da sind schon ein paar dabei.
Mitchell und Scott.
Ja, also wo du dann halt denkst, na gut, die hast du auf dem ersten Moment gar nicht auf dem Schirm, aber die sind eigentlich noch eine Stufe über ihm. Und da ist es dann mit Top 10 doch schon, ja, ambitioniertes Ziel.
Ja, aber, ne, also was willst du denn sonst ausrufen, ne? Also Top 30 kann ja auch nicht so
und
richtig
sein. Er hat ja bei der Tour de France dann auch nicht die komplette Unterstützung des Teams, muss man ja auch sehen, weil eine Abteilung wird mit Sicherheit auch wieder für Sagan fahren.
Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also klar. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man muss das so, also es gibt ja auch andere Fahrer, die schon bewiesen haben, dass sie jetzt ohne großartige Unterstützung Großes in der Lage sind zu leisten, und ich bin der Meinung, das kann man so formulieren, und wenn er nur mit 2-3 Helfern Minimum unterwegs ist, auch dann kann man das so formulieren.
Aber interessant dann ja auch, was dann die Rolle von Rafael Majka betrifft. Also der war ja ansonsten immer in dieser, saß da auf dem Driver's Seat, wie man im Englischen sagen würde, in Sachen Klassement bei Bora Hansgrohe, aber dem scheint dann ja nicht mehr so zu sein.
Nee. Ja, wo packen sie den Maika hin? Vielleicht Ach, da zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf vom Ralf Denk. Das soll ich mal schön selber machen. Ja, also Luxusprobleme einfach, finde ich. Ne?
Also ja, gerade die Mannschaft, also trumpft enorm auf momentan und die haben diese Probleme, die Mannschaft hat, die hätten andere gerne.
Ja, auf jeden Fall. Sind wir gespannt. Gucken wir mal, wie das weitergeht. Zum Glück, bis zur Tour sind ja zum Glück noch ein paar Wochen.
Ich weiß jetzt gar nicht, was fährt er jetzt als nächstes für Rennen? Also er ist jetzt also zumindest hier bei dieser...
Meinst du Maika oder über wen sprechen wir gerade?
Buchmann.
Buchmann, okay. Ich dachte, du
wärst... ist jetzt hier zumindest bei dieser Pro Cyclings Statistik so gerankt, dass bei ihm jetzt die Tour de Romandie, die noch auf dem Programm steht, Ende April und dann ein Blocktraining wahrscheinlich und dann Dauphiné Tour de France.
Ja. Klingt ja jetzt, ne? Also wäre jetzt nichts, was nicht andere auch so gemacht hätten früher schon einmal. Klingt ja durchaus plausibel. Jetzt erstmal ein bisschen durchatmen und dann da wieder richtig einsteigen. Gucken wir einfach mal. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich, ich bin jetzt nach diesem Frühjahr bin ich so ein bisschen, wenn ich kurz, nach diesem Frühjahr blicke ich auch so dem deutschen Radsport, so dem Sport im Allgemeinen. Also ich war in den letzten, Wochen, Monaten habe ich oft gedacht, so, ach, jetzt gehen die alten Recken alle und so, aber da waren jetzt ganz viele Sachen dabei, die sehr viel Spaß und Freude bereitet haben. Und das
lässt mich doch nicht alt und mies gehen.
Bitte?
Die letzte Woche war für den deutschen Radsport herausragend.
Ja, für den deutschen Radsport und aber auch so im Allgemeinen, was gezeigt wurde. Ne? Das waren auch so Sachen, wo ich denke, ach, das sind jetzt wieder Leute, auch neue Leute am Start. Klar, es kommen immer wieder neue und es kommen wieder neue hoch. Aber das sind auch so Sympathieträger und Leute, die vielleicht auch mal abseits des normalen Fahrens unterwegs sind und so. Das finde ich alles sehr, sehr schön. Naja. Schön, 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 schön. Sonst, damit können wir Baskenland auch durchzumachen, oder? Sehe ich das?
Ja, gespannt bin ich dann jetzt auch auf Maximilian Schachmann bei den Ardennen-Klassikern.
Ja, ob er das, meinst du, er ist schon, was heißt schon stark genug, aber er kann das da, also die Form da einerseits rüber retten und zum anderen mal es da auch auf die Tapete bringen?
Das ist die Frage und zumal es da auch noch ein bisschen andere Konkurrenz gibt, wie wir jetzt gesehen haben mit Kalibern wie Alaphilippe oder Valverde oder Van der Poel.
Ich glaube, wir werden ihn da so das ein oder andere Mal so zwischen Platz 6 und 10 sehen, aber da nicht solche herausragenden Leistungen, wie wir ihn, also er wird da jetzt nicht reihenweise Siege einfahren. Das glaube ich nicht.
Nö, das mit Sicherheit nicht, aber er hat durchaus das Potenzial, bei dem einen oder anderen ganz vorne zu landen.
Ja, also ne, ich kann mich nur wiederholen, also alles schöne Sachen, worauf wir uns freuen können. Das wird bestimmt ein großer, großer, großer Spaß. Auf was da auf uns zukommt. Apropos großer, großer, großer Spaß. Jedes Jahr ein großer, großer Spaß ist natürlich auch der Giro d'Italia. Und wurde jetzt bekannt gegeben. Wurde das immer schon so früh bekannt gegeben oder das kam irgendwie so aus dem Nichts für mich? Dass der Giro d'Italia 2020 ist das, ne? Nächstes Jahr, doch, wir haben schon 2019, verdammt. 2020 in Budapest starten wird. Was halten wir davon?
Ja, also wieder ein Auslandsstart, aber nicht so wie im letzten Jahr in Israel, was dann doch mit viel Skepsis beargwohnt wurde. Budapest, ja, denke ich auch, gibt es viele fahrradbegeisterte Leute. Also von daher, ich denke, wird eine sehr schöne Veranstaltung.
Also ich habe einmal in Budapest, ich möchte mich jetzt nicht mehr aufs Jahr festlegen, es ist sehr, sehr lange her, schon ein paar Jährchen, genau wann, in Budapest Silvester verbracht. Und das war sehr, sehr schön, also ich finde die Stadt sehr, sehr schön. Allerdings finde ich diesen etwas aufkeimenden, sehr rechtsgerichteten Politikstil da unschön. Da musste ich so im ersten Moment dran denken, ne? Also dass man so, ich will nicht sagen, Regime, das ist vielleicht zu hart und dafür kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber ja, dass man da hingeht sozusagen, ne? Also ich fühle ich mich irgendwie nicht so, hab ich so ein, ich weiß nicht, ob ich da nur so denke oder ob das grundsätzlich etwas ist, wo man mit dem Sport irgendwie sich von frei machen muss. Ich würde jetzt als Rennfahrer, also wenn ich Radrennfahrer wäre und mein Team schickt mich dahin, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Aber ich finde solche politisch dann mir widerstrebenden Richtungen, die dann da so tätig sind. Andererseits fliegst du jetzt auch, also John Degenkolb wird mit Drecksack-Aufredung ja trotzdem bei der Tour of California auch starten, obwohl da ein Trump unterwegs ist. Ne? Das ist ja auch so.
Im letzten Jahr gab es ja noch einen viel größeren politischen Konflikt, unter der den Giro-Start in den Schatten gestellt hat. In Israel.
Helf mir mal.
Naja, also der Konflikt da tobt ja schon seit etlichen Jahren.
Achso, du meinst den Nahostkonflikt grundsätzlich?
Ja.
Ja. Das auf jeden Fall. Klar, aber ich finde halt so, wenn du, wie soll ich das jetzt umschreiben? Also ich finde einfach, man könnte von der ASO einfach ein Zeichen setzen, indem man, also ne, entweder sagt die ASO, pass auf, wir sind ein Sportausrichter.
Die RCS.
Wir gehen dahin, weil wir diesem Land das mal schenken möchten und die auch uns das Geld dafür geben, augenscheinlich, ne? Wir möchten den ungarischen Radsport vielleicht ein bisschen pushen und es wird schöne Bilder geben und. Völlig in Ordnung. Nur, was ist das Gleiche wie damals die Diskussion, eine Fußball-WM in Russland stattfinden zu lassen oder eine Fußball-WM in Katar? Es gibt einfach vielleicht manche Länder, wo man sagt, vielleicht ist die Lage dort, die politische Lage und alles da nicht so, wie man sich das vielleicht gerne wünschen würde, eine Pressefreiheit es nicht so gibt und alles Mögliche, ne? Dass man, dass man da diesem Land eine Ehre oder sagen wir so, den Leuten an der Macht auch noch etwas gibt, mit dem sie sich schmücken können. Ich glaube, das klingt am ehesten so nach dem, wie was ich da empfinde. Weißt du?
Ja.
Ist aber auch andererseits nur Sport.
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da irgendwie die Staatsoberhäupter beider Länder involviert waren, aber muss man einfach mal sehen, wie sich das Ganze jetzt auch entwickelt. Also wir haben jetzt bislang wenig Details darüber, wie das jetzt genau aussehen wird. Also steht nur fest, dass dann neben dieser Auftaktetappe in Budapest auch noch zwei weitere Etappen auf ungarischem Boden stattfinden sollen. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, so grob, ja, von Budapest bis zur italienischen Grenze sind so 550 Kilometer.
Ja, könnte man zwei wunderbare Überführungsetappen mit Sprintankünften in der ersten Woche machen, ne? Also.
Na gut, da könnte man dann am Balaton langfahren und dann durch Slowenien über Ljubljana nach Triest.
Ja, du, das ist da, das ist, also ich war, mir fällt gerade, ich war schon zweimal, ich war auch einmal in Szeged, was ganz unten rechts in der Ecke irgendwie ist. Geografen werden jetzt gerade die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Aber, dass das da wirklich schöne Bilder produzieren wird, ne? Also ich kann mir da so ein Prolog durch Budapest wunderschön vorstellen mit der Kettenbrücke, glaube ich, ne, vom Parlament entlang und so weiter. Tipptopp. Vielleicht würde mich auch mal interessieren, ob da Hörer eine Meinung zu haben oder ob ich da einfach zu übersensibel reagiere auf so etwas. Ich lade euch ein, mit mir darüber in den Kommentaren zu diskutieren und mich zu widerlegen oder mir zu sagen, das ist völliger Blödsinn. Unter vielen anderen Gesichtspunkten bestimmt eine gut ausgewählte Startstadt. Fun Fact, wir waren damals, als wir Silvester da waren, ne? Um 12 Uhr geht ja jeder hier in Deutschland raus und du siehst irgendwie Feuerwerk die ganze Zeit und um 12 Uhr sind alle raus. Ich habe da in so einem komischen Club gefeiert, ganz obskure Verhältnisse, aber alle gingen raus, sangen den Nationalhymne und es war überhaupt kein Feuerwerk. Also gar nicht. Es war so völlig irritierend für mich, ein ruhiges, leises Silvester zu erleben. Fand ich aber auch schön.
Naja, ist vielleicht ein ganz gutes Vorbild, wenn nicht mehr absolut so viel Zeug in die Luft gejagt wird.
Ja, total. Ne? Es war nur sehr irritierend für uns, die das komplett anders gewohnt sind. Start in Ungarn. Also ich freue mich für die Ungarn und hoffe mal, dass sich vielleicht auch in manchen Ländern dadurch, dass sie sich jetzt weltoffener zeigen müssen, ein paar Sachen ändern werden. Aber warten wir einfach mal ab. Bis dahin fließt ja noch viel Wasser. Die Donau fließt durch Budapest, oder? Wahrscheinlich ist die Aussage, bis dahin fließt noch viel Wasser die Donau runter. Gar nicht so falsch.
Apropos Wasser.
Ja, jetzt bin ich aber mal auf den Sprung gespannt. Also da kannst du da musst du jetzt mal gucken, was dahinter hängt. Apropos
Aguas
Wasser.
Aguas Calientes ist das Stichwort.
Calientes?
Die warmen Gewässer. Wir reden über den Stundenweltrekord, der in Aguascalientes jetzt gebrochen wurde.
Ja, hast gewonnen 1-0 für dich im Überleitungswettkampf.
Für alle, die es nicht wissen, das liegt in Mexiko in der Höhe und ja, Viktor Kampernatz, der hatte ja dieses Projekt auf 1800 Metern Höhe schon lange in Angriff genommen, hatte sich gezielt darauf vorbereitet und hat, glaube ich, auch mehrere hunderttausend Euro gekostet, diesen Versuch dort zu starten. Und er hat es geschafft, den Stundenweltrekord von Bradley Wiggins zu brechen.
Mhm. Ja, Leute, die sich damit besser auskennen als ich, haben gesagt, es war gar keine große Überraschung. Es ging eigentlich nur darum, ob er 55 oder 56 Kilometer schaffen wird. Die Bahn dort oben, also ich glaube, wir haben es in der letzten Mal schon gesprochen, ne? Also Mexiko da in der Höhe, ist das die Bahn, auf der die Olympischen Spiele 68 auch stattgefunden haben?
War das nicht in Mexico City?
Ja, da, ja.
Ich glaube, Eddie Merckx hatte den Stundenweltrekord auch schon in Mexico City.
Ja, genau. Damals. Und ich glaube, das war zumindest auf dieser einen Bahn damals. Und da sind ja relativ viele 68 Wiederweltrekorde in Mexiko gefallen. Insofern scheint das mit der dünnen Luft wohl wirklich zuträglich zu sein. Ich bin gespannt, wie weit das führt, ne? Weil ich kann ja vorstellen, irgendwann wird auch irgendwie dieser Punkt sein, wo die Luft einfach zu wenig Sauerstoff hat und man deswegen da die dünne Luft sozusagen wieder zum Nachteil gereichen wird. Bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt und wer da in den kommenden Jahren sich seinen Hut auch noch in die Runde wirft.
Na, eigentlich hatte ja mal Jens Vogt diesen Stundenweltrekord aus der Mottenkiste geholt, nachdem die UCI das Reglement vereinfacht hatte, dass man da auch mit diesen jetzigen Zeitfahrmaschinen starten darf. Und war der Erste, der das dann gebrochen hat. Und dann ging es ja immer weiter, bis dann Bradley Wiggins, den diese Marke mal gesetzt hatte, von, 54,526. Mhm. Und da dachten eigentlich viele, ja gut, das ist eigentlich nicht zu übertrumpfen, aber ja, Viktor Kampernatz hat es jetzt geschafft und ich sehe eigentlich momentan auch wenige Leute, die sich daran machen könnten, also die das brechen könnten, weil du musst halt sehen, du bist dann einen Monat oder anderthalb Monat aus dem Renngeschäft raus und wer kann sich das leisten? Also ich würde beispielsweise einem Tom Dumoulin zutrauen, diesen Rekord locker zu brechen, aber der hat einfach nicht die Zeit dafür.
Ne, das sind so vielleicht so Sachen, die man dann am Ende seiner Karriere angeht. Ne? Also wenn jetzt so ein Fahrer, der irgendwie sagt, also nicht er als Fahrer, ich meine jetzt nicht ihn, aber so ein Philipp Gilbert, der mit 36 jetzt nächstes Jahr irgendwie mal in San Remo gewinnt, sich sagt, boah, ich habe jetzt alles gewonnen, ich habe Geld mehr, als ich ausgeben kann. Ich bin auch ein guter Zeitfahrer, ist der Gilbert jetzt, ist kein guter Zeitfahrer, aber ein passabler, ne? Und angenommen, so ein Dumoulin hätte jetzt alles erreicht, was er erreichen will, hätte allerdings noch 3-4 gute Jahre, warum soll er nicht mal ein Jahr in sowas investieren und sich da ein Denkmal für die Ewigkeit bauen, ne?
Ja, aber da habe ich zum Beispiel nie verstanden, warum es Fabian Cancellara nicht probiert hat.
Absolut. Bin ich völlig
bei dir. Oder das wäre halt auch sowas für Toni Martin.
Das wäre auch damals was für einen gewissen Jan Ullrich gewesen, wenn er nicht unter solchen Umständen sich da verabschieden hätte müssen. Behaupte ich.
Ja, aber gut, die Marke wird jetzt, denke ich, erstmal ziemlich lange Bestand haben. Und Viktor Kampernatz, der Campenator, wird nicht als derjenige in die Geschichte eingehen. Also man wird sich noch an mehr von ihm erinnern als diese Dating-Aktion.
Ich lese hier gerade auch in dem Artikel, dass alleine diese Höhenlage und diese spezielle Bahn und alles 1500 Meter gebracht hätte. Ne? Also wahrscheinlich muss man als derjenige, der als nächstes auf dieser Bahn den Weltrekord brechen wird, einfach direkt die Bahn auch kaputt machen. Ja, damit niemand mehr direkt anzünden. Oder anzünden ist vielleicht in den letzten Tagen schlechter Ausdruck. Aber also er hat da wirklich alles investiert, mit noch auf 3000 Meter geschlafen und. Gehört auch eine gesunde Portion Wahnsinn, glaube ich, dazu.
Und ich glaube, Bradley Wiggins, der war ja auch eher am Ende seiner Karriere damals. Und wenn der wirklich in seiner besten Zeit 2012, 2011 sich genauso vorbereitet hätte, dann wäre er noch mal schneller gefahren.
Und auf dieser Bahn gefahren wäre, vielleicht auch noch. Ja, also, alles gut, wir gratulieren ihm möge dieser Rekord lange stehen bleiben. Ich finde, dass wahrscheinlich wird der nächste Versuch auch wieder auf dieser Bahn stattfinden oder unter ähnlichen Bedingungen. Vielleicht wird auch irgendwann ein sehr, sehr sehr, sehr teures oder sehr reiches Team mit sehr viel Budget irgendwo einfach eine Bahn noch hinbauen, auf 3000 Meter Höhe. Ich bin gespannt, irgendwie muss ja dieser Punkt umswitchen, ne? Also, dass die Sauerstoffarmut in der Luft dafür sorgt, dass man nicht mehr genug umsetzen kann und das. Vielleicht ist es auf Mexiko, in Mexiko dort der Sweet Spot erreicht mit dieser Höhe. Man kann drauf schauen, wie es da weitergeht. Und damit kommen wir dann zu unserer Rubrik Sonstiges, Vermischtes oder wie man es auch immer nennen mag, wo wir mal alles reinschmeißen, wo wir sonst keinen Platz für haben und was dann doch auch seinen Platz in der Sendung finden soll. Was haben wir denn da angehäuft so in den letzten Wochen? Oder Wochen
ist schon
übertrieben, also in der letzten Woche.
Direct Energy ist ja jetzt seit einer gewissen Zeit als Team Total Direct Energy unterwegs. Und da musste man sich jetzt auch erstmal umgewöhnen an die neuen Trikots. Also die haben jetzt so also von diesem Schwarz-Gelb weggewechselt zu Dunkelblau, Hellblau-Weiß.
Mhm. Ich finde es nicht, also ich fand es jetzt nicht so einprägsam. Das war für mich, also ich kenne einen, also ich finde es nicht besonders attraktiv, um es mal so zu sagen.
Ja, aber es unterstreicht die Ambitionen der Mannschaft, da sitzt so ein Fisch als Sponsor an Land zu ziehen. Die wollen halt langfristig auch irgendwie in die World Tour. Mhm. Und da liegt viel Geld hinter.
Ja, klar. Also ist Erdölriese. Kann ich anders sagen. Ich glaube, Cavendish will jetzt auch mal langsam wieder eingreifen, ne? Habe ich irgendwo gelesen. Der soll jetzt auch mal zurückkommen.
Ja, der ist ja momentan bei der Türkei-Rundfahrt unterwegs.
Ah, okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich habe nur, dann war es das, was ich gelesen habe, dass er da wieder in den Rennzirkus eingreifen wird, um sich mal wieder ein bisschen in Form zu bringen. Freue ich mich auch darauf, dass er mal wieder irgendwann dann weit vorne fahren wird. Was hatte ich denn noch zu Direct Energy? Da fiel mir auch noch irgendwas mit Team und so ein. Vergessen. Nun ja, also, aber ich glaube, dass... Ne,
der Kapitän dieser Mannschaft, Niki Terpstra, der bei der Flandern-Rundfahrt gestürzt war mit der Gehirnerschütterung, der sich zugezogen hat, will jetzt wohl bei Trobro Leon wieder ins Renngeschehen eingreifen.
Ja, wie ich es auch damals mitbekommen habe, ne? Er soll sich lieber genug Zeit nehmen, ne, dass alles aushält und alles gut wird und warten wir mal ab. Was haben wir noch? Degenkolb, das hattest du eben auch schon mal so ein bisschen zwischen den Zeilen, wenn man es wusste, dass es auf der Liste steht, hat man es da schon gehört. Degenkolb erwägt, die Tour dieses Jahr ausfallen zu lassen.
Ja, also wie schon gesagt, er möchte ja unbedingt Weltmeister werden. Dieses Jahr dann vielleicht sogar schon die Chance in Yorkshire nutzen, Großbritannien, um den Titel da zu holen. Und dann erwägt er auf die Tour de France zu verzichten. Also ja, ist dann die Frage, wie man sich dann optimal darauf vorbereitet. Es gibt ja viele Fahrer, die wählen auch immer den Weg, die Tour und dann die Vuelta zu fahren, also bei der Tour einen Höhepunkt zu setzen und dann über die Vuelta wieder aufzubauen und dann bei der WM die Höchstform zu erreichen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie da der Plan von John Degenkolb aussieht. Andere Möglichkeit wäre natürlich über Giro und Vuelta da hinzusteuern.
Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie er jetzt, also was wird wohl so, also was liest man denn? Ich gucke jetzt gerade mal, was so jetzt als nächste Rennen bei ihm anstehen, weil ich kann.
Frankfurt ist doch jetzt am 1.
Mai. Frankfurt 1. Mai, okay. Also ich glaube, da wird man sich jetzt auch mal in Ruhe zusammensetzen müssen bei Trek und dann mal überlegen, wie es jetzt weitergeht in der ganzen Saison, ne, weil. Und dabei vielleicht auch mal so ein bisschen bewerten, was ist bis jetzt gelaufen und was kommt jetzt noch, weil so das Gelbe vom Ei war es ja nicht, das muss man einfach mal realistisch sagen. Und das, denke ich mal, wird auch eine Rolle dann dabei spielen, wie jetzt weitergemacht wird.
Genau, wie halt die Pläne auch des Teams sind. Also er kann da ja nicht einfach wie so ein Wildbestmann machen, was er will.
Ja, genau. Und der Sponsor hat ja auch völlig zu Recht und völlig berechtigterweise gewisse Ansprüche, die er erfüllt sehen möchte, im Sinne von Werbewirkung. Ne? Also klar, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, beim Giro mitfahren würde, würde in der ersten Woche irgendwie 2-3 Siege holen, dann wird es wahrscheinlich anders aussehen, als wenn er jetzt den Giro fährt und er auch nur komplett hinterher fährt und niemand zu sehen ist. Kann man gespannt sein. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Schade, ich hätte es ihm so sehr gegönnt, dass er in Roubaix zumindest vorne bei dieser Gruppe mit dabei ist, ne? Also, dass er sich da zeigt und
Ja, aber was mich so überrascht hat, ist, dass da hinten raus so komplett eingebrochen ist.
Ich glaube, da war eher das Wort gebrochen, stimmt das schon. Ich glaube, er war einfach so moralisch gebrochen.
Ja, mag sein, aber er meinte ja auch, bei ihm war komplett dann die Luft raus zum Schluss.
Ja, aber wenn, also kann ich gut nachvollziehen. Also ist halt so. Ne? Also da war es dann halt vorbei. Also was will man machen? Tat mir nur leid. Also das ist ein Fahrer, dem ich das wirklich von Herzen gegönnt hätte, weil das Rennen ihm ja und diese ganze Geschichte mit diesem Förderverein von Roubaix und so, das liegt ihm ja offensichtlich am Herzen und ich würde ihm, egal wo, jetzt auch mal wieder ein paar gute.
Ein Erfolgserlebnis.
Ja, genau, ein paar gute. Ja, Erfolgserlebnis klingt, ich finde, Erfolgserlebnis klingt schon so nach erster, zweiter, dritter. Aber zumindest so ein paar gute Momente, also wo er so ein bisschen wieder auch draus selber Kraft schützen.
Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, bei der Tour de France, da gibt es ja viele richtige Sprintetappen. Und da ist er natürlich nicht der absolute Top-Favorit. Und so bei der Vuelta oder beim Giro, da gibt es dann doch mal vorher topografisch kopierte Etappen und glaube, bei der Vuelta hat er auch mal 4 oder 5 Siege aneinander gereiht am Stück und das liegt ihm dann doch eher.
Ja, soll er über die Vuelta zur Weltmeisterschaft in Form kommen und sich vorher ganz mal, vielleicht ist auch einfach, braucht er mal eine längere Pause. Ne? Also es gibt ja genug Beispiele von Fahrern, in denen es einfach mal gut tut. Vielleicht sollte auch mal ein Marcel Kittel sich einfach mal ein paar Tage an Tresen setzen und ein paar Bier und Wein kippen und dann entspannt wieder in die Sache reingehen. Wird ja kolportiert, dass er es eh macht.
Ja, also wir sprechen da über diese Kritik oder ja, fast schon ja,
Verleumdung.
Eine Kritik, Verleumdung von Jürgen van den Broek, der mal früher auch ein Weltklasse-Rennfahrer war, der bei Sporza gesagt hat, Kittel sei unprofessionell und trinke zu viel Bier und Wein.
Da möchte ich jetzt direkt einhaken. Also, an welchem Tresen sitzt van den Broek, wo auch Kittel sitzt? Fragezeichen. Ich bin ja durchaus jemand, der kein Hehl daraus gemacht hat. Dass ich jetzt nicht, also ich finde Kittel irgendwie, warum auch immer, es gibt ja so Gelegenheiten, wo man dann sagt, das ist ein weniger Sympath oder mehr Sympath. Ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch. Ich kann auf seine vorhandenen Siege und Leistungen kann ich durchaus akzeptieren und sagen, super, hat er gut gemacht. Finde auch irgendwie in den letzten Jahren hat er nicht mehr, ne, also hat er durchaus nicht unbedingt bewiesen, dass er also am absteigenden Ast gewesen, Punkt, finde ich so. Und aber Jürgen van den Broek, also ich finde, wenn ich mir das Bild anschaue, was bei der Meldung dabei ist, ne, kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals Jürgen van den Broek so austrainiert gesehen habe, wie Marcel Kittel da austrainiert sieht. Und ihm dann den Vorwurf zu machen, finde ich ein bisschen harsch. Also da muss ich sie ihnen sogar in Schutz nehmen.
Ja, klar, also das ist völlig überzogen und aber generell muss man sich natürlich fragen, was mit dem los ist, mit Marcel Kittel. Also der ist für mich auch jetzt bei diesem Scheldepreis, worauf sich die Kritik da auch bezog, war dann auch irgendwie hinten in der Gruppe drin, aber ja, hat dann einfach abgebrochen, ist gar nicht mitgesprintet, hatte da gar nicht die Beine und ist überhaupt nicht in Form. Also ja, auch die Mannschaft, also das passt hinten und vorne nicht bei Katjuscha Alpecin. Der Einzige, der momentan, wie gesagt, da die Fahne hochhält, ist Nils Poldet.
Ja, also und dem werden sie, also wenn der jetzt, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch geht, dem werden sie auch einen Vertrag bis ins Ende seiner Tage wahrscheinlich schon versprechen wollen und können. Aber mit Katjuscha, das läuft einfach nicht. Also ich bin auch, also ich hätte selten, würde ich mir anmaßen, einem Fahrer zu sagen, geh da weg oder geh da nicht weg oder trennt euch alle im Guten oder weniger Guten meinetwegen, aber da wird nichts mehr draus. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Vor allem, ich glaube, das wirkt auch also vielleicht noch so ein bisschen nach letztes Jahr bei der Tour de France, wie man da so mit ihm umgegangen ist und ja, wo auch die Teamleitung dann sauer war.
Also ich glaube, da treffen aber auch die Richtigen mit sehr viel Augenzwinkern betrachtet, da treffen die Richtigen aufeinander. Das funktioniert einfach nicht und das wird aus meiner Sicht immer deutlicher. Da braucht man ja gar nicht mehr mit dem scharfen Auge hingucken. Ne? Das
ja, ist ja, aber hier wird ja dann auch in dieser Meldung, die wir verlinkt haben, der Dirk de Mol, der sportliche Leiter, zitiert, der sagt, wir dürfen nicht weiter nach Ausreden suchen, wir müssen dringend reden. Und wenn jemand schon, also dein Chef, der in der Öffentlichkeit sagt, wir müssen reden, dann sowas ist ja was, was man zuerst intern macht. Wenn der sowas in der Öffentlichkeit sagt, dann kann man viel daraus interpretieren.
Ja, ja, total. Also, ne, hab das auch heute in einem ganz anderen Zusammenhang in einem Podcast auch gehört, ne, wo dann gesagt wurde, ja, also bevor man sich jetzt draußen vorm Bus, ich übertrage das jetzt mal auf den Radsport, ne, bevor man vorm Bus sich anschreit, geht man erstmal rein und schreit dann los. Ne, und zu sagen, im Sinne des sportlichen Leiters, er sagt draußen vorm Bus, so, wir gehen jetzt mal rein und reden, das ist ja quasi nur verklausuliert, pass auf, jetzt gleich knallt's hier, und das will man ja nicht nach außen tragen. Ich sehe gerade, Vandenbroeck ist mal Dritter bei der Tour geworden, das hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm, vielleicht habe ich mich eh mit meiner Aussage doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt.
Nee, das war schon super Rennfahrer, Jürgen Vandenbroeck, aber hatte auch ein, zwei richtig gute Jahre, an die er dann später aber nicht mehr anknüpfen konnte.
Ja, insofern ist er, vielleicht ist er aber auch genau deswegen derjenige, der es nachempfinden kann. Vielleicht erinnert er sich nur an sich selber damals. Und wie ich auch, ja, also Kittel bekommt ja auch von seinen Kollegen dann teilweise Rückendeckung.
Ich finde, es gibt so ein, zwei Mannschaften im Peloton, also Trek Segafredo und Katjuscha Alpecin stehen so exemplarisch für mich dafür. Das ist für mich irgendwie ganz komische Mannschaften. Also ich weiß nicht, wofür die stehen, wo die hinwollen und wer da die Marschrichtung überhaupt vorgibt.
Die stehen dafür, dass sie es nicht wissen, wo sie hinwollen.
Meine Meinung. Aber auch so, da macht gefühlt jeder, was er will.
Ja, ne, also man kann jetzt einem Team Quickstep wirklich vieles nachsagen, aber dieser Lefebvre, der da oben steht oder zumindest nach außen in das Aushängeschild ist und wie ich mir sehr gut vorstellen kann, aufgrund seines auch mittlerweile ja nicht mehr ganz jungen Alters, so ein paar Leute um sich gereiht hat, ja, denen er vielleicht auch nur noch sagen muss, okay, hier ist die Richtung, wir gehen das setzt ihr um und ich wehr den Dreck nach hinten außen hin ab oder zieh alles auf mich, damit ihr in Ruhe arbeiten könnt. Anscheinend ist dieses Modell dann vielleicht, das schon fast ja, sehr, sehr hierarchisch aufgebaut. Vielleicht ist das Richtigere, ne? Während andererseits Education First ja auch mit ihrer Partymannschaft, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, auch Erfolge einfahren kann. Aber das sind zumindest immer, hat man das Gefühl, ist zumindest ein Konzept. Ja, also da steckt was hinter.
Bei diesen beiden Mannschaften, die du ansprichst, merkst du auch, da ist ein Team-Spirit da. Die haben richtig Bock, füreinander zu fahren. Aber das merke ich so bei diesen anderen beiden Mannschaften überhaupt gar nicht.
Nee, und sie haben Bock, also sie haben Team Spirit, genau, und sie haben Bock miteinander zu fahren und sie haben Bock aufeinander, miteinander erfolgreich zu sein. Obwohl bei mir gefühlt ist komplett irgendwie andere Teams, andere Tradition, vielleicht mehr bei Quickstep und mehr was Neues bei Education First und so total andere. Ja, es sind ganz andere Teams. Ne? Sie sind sehr, sehr unterschiedlich, aber dann trotzdem im Ergebnis, was sie nach außen hin ausstrahlen, sehr identisch. Auch zum Beispiel dieses hier Dimension Data ist auch so ein Team, wo ich nicht nach außen hin auch so ein bisschen denke, ah, das ist auch so irgendwie so Rumschlawinerei.
Ja, also, also macht jeder gefühlt, was er will.
Ja, und dann gibt es halt andere Teams, wo man sich denkt, wer fällt mir jetzt noch ein? wo wir jetzt mal gerade an dem Punkt sind, so ein Team.
Ja, auch das Team Sky beispielsweise. Also die ziehen auch alle an einem
Strang. Ja, genau. Team Sky. Oder ich habe auch das Gefühl, auch wenn sie jetzt im Frühjahr noch nicht so auffällig gewesen sind und sich durch nicht Siege hervorgekommen haben, Team Sunweb, ne, wenn man das so aus den letzten Jahren betrachtet. Auch so ein Team, wo man denkt, die sitzen alle in einem Boot und nicht und rudern in eine Richtung und sitzen nicht alle in ihrem kleinen
Jungen. Ja, ein Konzept hinter.
Ja, genau. Oder was, ich hatte noch eins auf dem Lotto Jumbo. Ne? Alleine diese Verpflichtung von Tony Martin, da weiß man, das ist auch so ein Team. Und genau das ist, was Alpecin zum Beispiel fehlt. Ne? Und dass deswegen vielleicht auch so ein Fahrer wie Kittel sowas vielleicht braucht, der vielleicht auch mal eine Ansage braucht. Ne? Vielleicht ist er einfach der Jan Ullrich der Jetzt-Generation, der einfach schon sehr früh sehr große Erfolge hatte, aber dann auch irgendwie aufgrund von mangelnder Führung dann einfach versandet ist.
Genau, also wir hoffen jetzt, dass das also bei ihm so diese überzogene Kritik eine Trotzreaktion hervorruft.
Würdest du das denken?
Ja, normalerweise ist das so bei Champions.
So, genau das ist der richtige Satz. Und auf den Satz nagel ich dich in Ende des Jahres fest. Jetzt habe ich bis dahin eh dreimal vergessen, keine Sorge. Aber weil ich kann dann Ende des Jahres also ich denke, dass ich Ende des Jahres dann behaupten kann, Kittel ist halt kein Champion. Weil diese Trotzreaktion ausgeblieben ist. Aber vielleicht habe ich auch Unrecht. Ne? Also mittlerweile habe ich ja fast ein bisschen Mitleid mit ihm.
Naja. Ja, am Ende ist dann aber er des Glückes Schmiedes, also seines Glückes Schmiedes. Und daran werden wir ihn, muss er sich auch messen lassen.
Wie ein spanischer Freund von mir, der Sprichworte gerne mal vertauscht hat, ja auch mal zu mir meinte, Christian, jeder ist ein Schmied. Ja, ich schicke dir mal den Link. Der ist mittlerweile in einem großen Unternehmen hat eine sehr hohe Position. Aber ich kann dir noch mehr dieser Sprichworte schicken. Du wirst jedes Mal lachen. Aber bevor wir jetzt jemanden hier an den Pranger stellen, noch eine Kurzmeldung, die mich ein bisschen schockiert hat, um ehrlich zu sein, weil es hat gar nicht so für mich irgendwie, hat jetzt nicht so Wellen geworfen, ne? Also Trexel Gaffredo eben, ne, das Team ohne Richtung, ne, haben sie jetzt auch noch einen Dopingfall sich eingefangen.
Ja, also Jarlinson Pantano wurde positiv auf EPO getestet. Und da sieht man dann doch, im Jahr 2019 gibt es dann auch noch sowas. Also
gibt es immer noch echt noch dumme Leute.
Ja, aber es wird ja auch immer viel gemutmaßt, dass da immer noch so mit diesen Mikrodosierungen gearbeitet wird, die nur sehr kurz nachweisbar sind. Aber das zeigt dann doch auf der anderen Seite auch, dass die Kontrollen da greifen.
Ja, zum Glück. Und,
aber wir hatten jetzt auch so von diesem Fahrer lange nichts mehr gehört, von Pantano, der ja ein sehr guter Edelhelfer in den Bergen doch gewesen ist. Und ja, also beim Team Trek habe ich da immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen mit diesem Team Altopack, was früher auch da als Farmteam von denen galt, wo es da auch so die ein oder andere Geschichte gab, aber ja, da können wir jetzt auch nicht wirklich hinterblicken, was da der Hintergrund ist.
Und ich möchte nicht wissen, wo er ohne das Doping gewesen wäre, aber auch selbst mit Doping hat er jetzt nicht mehr so die überragenden Leistungen diese Saison gebracht. Also mal hier eine 10 Platz, eine Top 10, Top 20 Platzierung war schon das Größte der Gefühle. Und wenn er dafür gedopt hat, dann puh, dann weiß ich auch nicht. Also irgendwie so ein bisschen das Beste. Also 16 hat er ein gutes Jahr gehabt. Aber danach ging es dann auch ein bisschen runter. Also.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein Zufall ist, aber dass innerhalb kürzester Zeit, also Pantano, der früher auch bei IAM fuhr, und Stefan Denefüll, der dann ja jetzt auch aufgeflogen ist, dass da innerhalb kürzester Zeit zwei
IAM-Fahrer waren.
Dieses Teams, für Negativschlagzeilen gesorgt haben.
Heinrich Hausler ist ja auch gefahren, ne? Der hat auch ein gutes Paris-Roubaix gefahren, muss man ja auch mal so sagen. Ne? Fällt mir gerade ein.
Ja. Ja, stimmt. Also Heinrich Hausler ist gut gefahren, aber der war nach dem Rennen recht bedient doch, weil er viel Pech hatte unterwegs.
Ja, ja, das im Paris-Roubaix, wenn du da Pech hast, dann ist halt alles aus. Kann man nicht anders sagen. Ja, und das war's dann eigentlich so thematisch für heute. Ne? Also ich denke mal, gucken, ob wir nochmal vor dem nächsten Monument oder nach dem nächsten Monument dann aufnehmen werden. Was ja dann in 2 Wochen wäre. Entweder machen wir unseren Tipp vorher ohne Sendung oder mit Sendung. Müssen wir mal gucken, wie es zeitlich ausgeht. Aber du hast noch eine kleine, ne, wie sagt man, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Du hast noch einen kleinen Trip vor.
Ja, also ich würde gerne nächste Woche, Freitag ist es, glaube ich, zur Tour auf die Alpen fahren, nach Bozen. Und ist die letzte Etappe. Da gibt es so einen Rundkurs rund um Bozen, also die Etappe führt von Kaltern, also oder Caldaro nach Bozen, und da gibt es dann aus Bozen raus so eine Runde über Jenesien und das ist ein recht steiler Anstieg. Genau, Etappe Nummer 5 der Tour auf die Alps, nächste Woche Freitag, wer Lust hat, da hinzufahren, kann sich gerne melden.
Ah ja, genau, also hast du dann Freitag, Samstag, Sonntag frei oder hast du den Freitag frei oder?
Ich habe das Wochenende dann Urlaub genommen.
Also wenn jemand mit einem Wohnmobil am Freitag schon dahin fahren würde, würde es sich auch nicht wehren.
Nö, klar, also, aber ich würde ansonsten so einen Tagestrip halt machen. Mhm. Also dann von München aus nach Bozen und dann habe ich mich auch schon erkundigt, kann man da auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln diesen Anstieg mit dem Bus bewältigen und dann, ja, dort einen schönen Tag an der Strecke verleben, weil ich war letztes Jahr auch bei der Tour auf die Alps und das war super. Also es ist nicht zu voll und ja, man hat eine sehr gute Sicht auf die Fahrer dort auch.
Mhm. Ich bin
und zumal es an diesem Tag ja auch dann um die Wurst geht.
Ja, ich gucke, ich scroll mich gerade so ein bisschen durch die Etappen. Das ist ja die letzte Etappe, ne, der Freitag dann. Etappe vorher sieht auch ganz gut aus. Also von Pasel Gardepine nach Klees oder so ähnlich. Also das sind durchaus alles so einigermaßen interessant. Jaufenpass am
zweiten Tag, ja.
Zweiten Tag. Mit dieser höllischen Abfahrt darunter, also dann Kufstein am ersten Tag, ist jetzt eher sowas, was ein bisschen aussieht wie so ein Klassiker, wo aber auch man viel an der Strecke sehen kann wahrscheinlich, ne, weil das ist auch ein Rundkurs, zumindest in Teilen.
Ja, und das Fahrerfeld ist ja auch sehr prominent besetzt, also Bernal, Froome, Nibali beispielsweise, also da sind schon die ganz großen Kaliber am Start.
Maika, du hast dich ja gefragt, wo Maika fährt.
Ja, der auch.
Dem kannst du mal kurz Hallo sagen und fragen, wie es so ausschaut, was da so zu erwarten ist in den kommenden Wochen. Boah, das Trikot von Manzana Postobon.
Ja, das habe ich ja hier im Podcast schon mal erklärt, das ist ja so ein Erfrischungsgetränk und die sehen dann halt so aus.
Hast du das? Habe ich vergessen.
Ja.
Sieht aus. Ach doch,
ich wollte immer schon jetzt sowas mal bestellen, um das mal zu kosten, aber bin ich noch nicht zugekommen.
Ich erinnere mich aber, dass wir über diese rein kolumbianische Mannschaft gesprochen haben. Das stimmt. Wo kann man das denn bestellen? Wie heißt das Getränk denn? Manzana oder Postobon?
Manzana Postobon.
Ach so, also wie Coca-Cola. Nur auf kolumbianisch halt. Das ist die
Übersetzung. Okay. Sozusagen.
Das kann man bestellen. Warte mal, gucken wir mal. Nach was schmeckt das denn?
Das würde ich ja gerne wissen.
Nach Postobon oder nach Manzana? Gucken wir mal, ob wir das bestellen können. Erfrischungsgetränk mit Apfelgeschmack. Ist ein Apfelgeschmackgetränk.
Ja, Manzana ist der Apfel auf Spanisch.
Ja, dann. Das schenken die doch bestimmt da irgendwie aus. Also, ich war jetzt kurz davor. Ich habe schon. Das heißt, Manzana heißt das Getränk eigentlich. Manzana. Ich hatte jetzt gedacht, da gibt es irgendwie so eine Dose für 2 Euro, die ich dir bei Amazon einfach an dich direkt schicken kann. Aber, Thomas, tut mir leid. Also, eine Flasche kostet fast 6 Euro.
Das muss ja auch aus Kolumbien importiert werden.
Plus 3,50 Euro Versandkosten. Und dann weiß ich es noch nicht mal, ob es aus Kolumbien ankommt. Also, ich hoffe, du siehst mir nach, dass ich jetzt nicht sofort auf jetzt kaufen gedrückt habe.
Kann ich verkraften.
Alles klar. Ich schreibe es mal, ich merke, ich setze es mal auf die Geburtstagsliste. Oder vielleicht möchte ja ein Hörer dir ein Geschenk machen. Der kann sich dann bei mir melden, ich werde die Adresse weiterreichen. Kriegst du eine Flasche Manzana Postobon. Oder ihr könnt
genau, vielleicht sitzt da jemand an der Quelle.
Bitte? Ja, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht sitzt da ja jemand an der Quelle. Ansonsten meldet euch bei mir, dann könnt ihr den Thomas irgendwie paketeweise Erfrischungsgetränk mit Apfelgeschmack, 2 Liter. Gibt es da Bewertungen zu? Noch keine Bewertung. Das heißt, du könntest dann auch Bewertungsgott werden, indem du eine irgendwie 2000, ich kann mir das nicht merken, sind 2000 Worte, 2000 Zeichen viel? Nee, ne?
Nö.
Nee. Was ist denn so viel? So 20.000 Worte bewerten.
10.000 oder so, da wird es dann viel.
Ja. Schreibst du eine 5.000 Buchstaben, 5.000 Worte Bewertung über das Erfrischungsgetränk. Jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Lust, dir das zu bestellen. Ja, also wenn ihr nach Bozen fahren möchtet und noch einen Platz im Auto frei habt und kommt irgendwo aus dem Süden Deutschlands, das ist auch kein großer, zu großer Umweg für euch wäre. Der Thomas wird sich bestimmt freuen, wenn er mit kann. Wenn ihr noch Platz für 2 Fahrräder habt, also eures und seins, noch besser. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass du trotzdem einen schönen Tag da hast und dass wir hinterher schick ein paar schöne Bilder und dass wir uns hinterher schön darüber unterhalten können.
Ja.
Wäre so passt. Meine Quintessenz. Ich bedanke mich bei allen Hörern. diese Woche ist ein bisschen durcheinander. Wir haben am Montag schon eine andere Folge vom Snack aufgenommen, die jetzt als hinterher veröffentlicht wird. Das ist alles etwas kurios diese Woche, aber ihr habt also zu Ostern bekommt ihr von mir noch ein kleines Präsentchen dann. Möchte mich aber wie immer auch bedanken für alle Spenden, alle PayPal-Spenden, alle Überweisungen oder Es klingt jetzt nach Millionen, ist es nicht, aber wir können unseren Betrieb aufrechterhalten und wenn, wie das letzte Mal, ein Headset kaputt geht, einfach direkt ein günstiges, kleines Neues kaufen. Wir können die Produktion bezahlen, also im Sinne von hier diese Audio-Auphonic-Stunden. Und ja, dafür Amazon-Bestellungen, die über unseren Link laufen, wir was kriegen. Vielen, vielen Dank für das alles, dass ihr uns das möglich macht. Und ja, habt eine gute Reise, Thomas. Und euch Hörern wünsche ich von ganzem Herzen schöne Ostertage. Habt eine gute Zeit mit euren Familien auf dem Rad oder wie es ihr euch am liebsten wohlfühlt. Tschüss.
Tschüss.